Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat April 2014 publizierte Rede ist eine weitere Kostbarkeit aus dem Jahr 1957. Sie wurde von Professor Dr. Anton Vögtle zum Thema »Die anfängliche Entfaltung der Kirche und des Kirchenbewusstseins in der apostolischen Generation« am 14. April 1957 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über »Jesus und die Kirche – neutestamentliche Besinnung auf die Ursprünge der Kirche« in Neckargmünd gehalten. Vögtle war der einzige Referent auf dieser Tagung, die am Samstag, den 13. April 1957, mit seinem ersten Vortrag über die Kirche als Intention, Verheißung und Stiftung Jesu begann. Dieses Referat wurde von der Universitätsbibliothek Freiburg als Rede des Monats November 2013 veröffentlicht. Ist Christentum notwendig Kirchentum? So lautete eine Leitfrage des Wochenendgesprächs in Neckargmünd. Zitat: Jeder Schrein ist auch Hülle. Das Zeichen, und Zeichen ist die Kirche, weist hin auf seinen Sinn, indem es über sich selbst hinausweist. So führt sich das Ärgernis an der Kirche zurück auf das Ärgernis an Jesus selbst, am fleischgewordenen Wort. Und schließlich steht die Kirche noch nicht in der Herrlichkeit des offenbaren und vollendeten Reiches, sondern auf dem Kreuzweg der demütigen Hoffnung. Zitat Ende.
Vielen Dank, Herren. Haben Sie, lieber verehrter Herr Direktor, zunächst herzlichen Dank, nicht nur für Ihre freundliche Begrüßung, vor allem für Ihre überaus lichtvolle Einführung, Einstimmung und die Weichenstellung, möchte ich sagen, zu unserem Thema. Wollte Jesus selbst eine Kirche? Stiftete er eine Kirche? Was ist denn diese Kirche? Wie sieht sie aus? Das Wort Kirche als solches besagt uns ja absolut überhaupt nichts, ich meine vom Wort her. Denn das ist ja nur die Verballhornung des griechischen Wortes Kyriake, aber hat ein solches ja kein, wie soll ich einmal sagen, den sprachlichen Herren Inhalt für uns. Also diese Frage, die naturgemäß geradezu als Existenzfrage empfunden wird, seitdem es in der Geschichte mehr als eine, sogar große Denominationen gibt, die ja alle den Anspruch erheben, die authentische Verkündigung Jesu zu bieten. Diese Frage stellen wir zunächst heute Abend und versuchen sie, wie wir schon eben hörten, rein historisch zu beantworten. Das heißt, wir gehen vom Neuen Testament als den ältesten schriftlichen Niederschlägen und Zeugnissen als rein historischen Quellen aus. Vor 40 Jahren prägte der abgefallene katholische französische Exeget Alfred Loisy ein viel zitiertes und abgewandeltes Wort. Nämlich, Jesus predigte das Kommen des Gottesreiches und es kam die Kirche. Das Wort kann auch heute noch auf den theologischen Laien großen Eindruck machen, sobald man ihm nämlich gleichzeitig den auffallenden wortstatistischen Tatbestand vor Augen stellt. Nämlich das Vorkommen dieser Ausdrücke Gottesreich, Gottes Himmelreich und Kirche im Neuen Testament. Der Ausdruck Gottesreich, Basileia Tutiou heißt das Griechisch. Gleichbedeutend damit ist der bei Matthäus begegnende Ausdruck Basileia Ton Uranon, Himmelreich. Der Jude hat ja bekanntlich aus Ehrfurcht den Gottesnamen nicht ausgesprochen und ihn umschrieben, etwa mit dem Begriff Himmel. Das besagt also genau dasselbe. Und wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber wahrscheinlich hat Jesus selber auch in Anlehnung an diese Sitte und in wörtlich hat er auch gesagt Himmelreich. Was aber wie gesagt immer dasselbe ist, nämlich Reich Die Grundbedeutung ist sogar Herrschaft, Königtum Gottes, nicht? Es ist also nicht ein Reich, das im Himmel ist, sondern eine Herrschaft, die von Gott her aufgerichtet wird. Also dieses Wort Gottes Reich oder Himmelreich, dieser Ausdruck, begegnet in den älteren synoptischen Evangelien, also in jenen Schriften, die Jesus Worte überliefern und sammeln. Dieses Wort Gottesreich kommt sehr oft im Munde Jesu vor, nämlich nach den Evangelien ungefähr 120 Mal. Beim Johannesevangelium, dem Anlass der Arten, allerdings nur zweimal. Dagegen kommt das Wort Ekklesia, das wir mit Kirche übersetzen, kommt in diesen Evangelien, überhaupt in allen vier Evangelien, nur zweimal vor. Beide Male im Matthäus-Evangelium. Nämlich einmal an der berühmten Stelle, Matthäus 16, 18, die ja geläufig ist, du bist der Fels, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen und so weiter. Und hier, an dieser einen Stelle, Matthäus 16, 18, allein im Sinne von Gesamtkirche. Dann kommt es, wie gesagt, ein zweites Mal bei Matthäus vor, 18, 17, als Bezeichnung für die Ortsgemeinde. Also heute würden wir modern sagen, für die Pfarrei. Nämlich, es ist das Wort, wenn ich kurz zitieren darf, den Zusammenhang, wenn aber dein Bruder sich verfehlt, dann geh hin und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, damit auf zweier oder dreier Mund jede Sache festgestellt werde. Hört er aber auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. So übersetzt also beispielsweise Schmidt im Regensburger Neuen Testament. Katholische Exegese von Menschen. Hört er aber auch die Gemeinde nicht, dann soll er für sich gleich einem Heiden und Zöllner gelten, also exkommuniziert sein. Also hier ist es die einzige Gemeinde, und zwar, um das kurz zu sagen, die heutige Exegese ist sich darüber einig, dass hier eine Gemeinderegel vorliegt für die Gemeindeordnung, nicht ein Wort aus dem Munde Jesu selbst. Die nähere Begründung muss ich mir aus Zeitgründen schenken, dass also hier dieses Wort, wo der Ausdruck Ekklesia vorkommt, selbst nicht aus dem Munde Jesu stammt. Andererseits findet sich aber das Wort Kirche, Ekklesia, sehr oft in den außerevangelischen Schriften, in der Briefliteratur, in denen die Apostel und Apostelschüler, also die Urkirche, direkt zu Wort kommen. Verkündet, nämlich ungefähr 110 Mal, davon 63 Mal allein in den Paulusbriefen, natürlich auch wieder in verschiedenen Bedeutungen. Meistens bedeutet es die Einzelgemeinde, die Ekklesia in Korinth, in Thessalonik, nicht wahr? Oder auch die Hausgemeinde, aber auch die Gesamtgemeinde. Wenn unsere Evangelien also nur ein Wort aus dem Munde Jesu bezeugen, indem das Wort Kirche vorkommt. Nicht wahr, meine Damen und Herren, wir wollen doch mal ehrlich sein, dieser Tatbestand, der kann einen auf den ersten Augenblick doch eigentlich etwas hinhauen. Wenn wir bedenken, nicht wahr, welche Rolle heute die Kirche spielt, was das als heißt, geschichtliche Größe. Wie gesagt, wenn unsere Evangelien aus dem Munde Jesu nur ein Wort bezeugen, in dem das Ausdruck Kirche vorkommt, so ist damit an sich gewiss noch nicht bewiesen, dass Jesus selbst überhaupt nur dieses eine Mal von der Kirche sprach, nur dieses eine Mal den Ausdruck gebrauchen. Denn die Evangelien, wie wir ja schon hörten, das sind ja keine protokollarischen, erschöpfenden Niederschriften. Alles andere als eine Biografie Jesu, das wollen sie gar nicht sein. Sie wollen nicht sein eine gewissermaßen historische Darstellung vom Ablauf der Selbstoffenbarung Jesu. Sie sind Sammelschriften. Ich kann das im Einzelnen nicht ausführen. Sie sind ja auch die einzelnen Evangelien bestimmt für einzelne Leserkreise und Kirchenprovinzen. Also beispielsweise ist es nicht zufällig, dass das Wort von der Kirchenstiftung ausgerechnet im Matthäus-Evangelium steht. Das Matthäus-Evangelium ist für Leser aus dem Judentum geschrieben, für Juden, Christen, Palästina, Syrien, also für Juden, für die ja von ihrem alttestamentlichen Denken und jüdischen Vorstellung her von vornherein, wie die Frage, ob Jesus wirklich der verheißene Messias ist, so auch brennend sein musste, die Frage, nicht wahr, nach dem Heilsvolk, nach der Heilsgemeinde, die zum Messias gehört. Und deshalb ist es gar nicht zufällig, eben einfach von der praktischen, vom praktischen Predigtzweck, von der praktischen Verkündigung her, von dem praktischen Zweck, den Glauben an Christus und sein Heilswerk zu verkünden und zu begründen, dass eben der Evangelist gerade für die Judenchristen dieses Wort Jesu, das Wort vom Kirchenbau, von der neuen messianischen Heilsgemeinde, in sein Evangelium aufgenommen hat. Aber es ist nun einmal die Tatsache, besteht nun einmal, dass Matthäus 16, 18 folgender das einzige uns überlieferte Jesuswort ist mit dem Ausdruck Kirche. Und es ist schon von daher gesehen, sagen wir einmal, nicht überraschend, dass dieses eine Ekklesia-Wort, dieses eine Wort, Jesuswort mit dem Ausdruck Kirche, bis zum heutigen Tage von einer Reihe akatholischer Exegeten Jesus abgesprochen wird, als eine spätere tendenziöse Bildung erklärt wird. Zumal eine nicht-katholische Auslegung, also sagen wir eine protestantisch gängige, eine gut protestantische Auslegung dieses Verheißungswortes exegetisch nicht befriedigend gelingt ist. Aber meine Damen und Herren, so einfach. Also einfach durch die Geltendmachung der vereinzelten Bezeugung des Ausdrucks Kirche im Grunde Jesu. So einfach lässt sich nach dem heutigen Stande der Forschung eine Kirchenstiftung Jesu nicht mehr abtun. Erstens ist bis zum heutigen Tage nicht entfernt eine einigermaßen plausible Erklärung vorgetragen worden. Wie, wo, warum denn diese Petrusverheißung Matthäus 16, 18 folgender überhaupt entstanden ist, wenn sie kein genuines Jesuswort sein soll. Und solange eben eine solche Erklärung nicht vorgetragen wird, ist die Behauptung, es sei kein echtes Jesuswort, völlig uninteressant und auch an eine Diskussion gar nicht wert. Zweitens. Ist dieses Logion, also du bist der Felsen, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen und so weiter, wie auch entschiedene Bestreiter seiner Echtheit zugeben müssen, in seinen Begriffen und Bildmomenten ausgesprochen echt semitisch-palästinensisch. Das ist so, dass es nur auf aramäischem Sprachboden gebildet sein kann. Die semitische und aramäische Grundlage ist bei keinem Jesuswort, darf man sagen, so offenkundig wie bei diesem Wort. Also meinetwegen schon das Wortspiel. Mich stört das nicht. Den Ventilator, lassen Sie ruhig laufen. Ja, lauft doch schon. Lassen Sie es mal laufen, können Sie ja wieder zumachen, wenn es nicht angenehm ist. Nicht wahr? Das Wortspiel, du bist, meinetwegen im Griechischen heißt das, Syai Petros, Kai Gebit Hauten, Sen Petran, Eukodomeso, du bist der Petrus und aus diese Petra, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Das Wortspiel ist überhaupt nur möglich im Aramäischen, wo es beide Mal heißt Fels, Kefa. Oder, meinetwegen, ganz semitisch ist allein schon der Vergleich dieser Gemeinschaft mit dem Bauen, nicht wahr? Der Kirche als ein Bau, denken Sie an das alttestamentlich geläufige Bild, nicht wahr, vom Haus Israel. Oder die typischen rabbinischen Fachausdrücke oder dann die Himmelsschlüssel. Hier will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Ein ganz biblisch geläufiges und in der altbiblischen, jüdischen, zeitgenössischen Welt, auch in der Sprache der Rabbinen, geläufiges Bild vom Schlüsselbund als dem Symbol der Vollmacht, des Verwalters. Oder die Ausdrücke, die rabbinischen, binden und lösen. Binden und lösen, nämlich als Bezeichnung für die Vollmacht, den Bann zu verhängen und den Bann aufzuheben, also Disziplinargewalt, beziehungsweise ebenso als Ausdruck für die Lehrgewalt, für Lehrentscheidungen, das ist eben nur palästinensisch möglich. Ebenso auch die passivische Formulierung, warst du auf, dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Nämlich der Jude, gebraucht, und oft ist das im Neuen Testament der Fall, auch in den Worten Jesu, gebraucht die passive Verwendung zur Vermeidung des Gottesnamens aus Erfurt. Nämlich der Sinn ist, was du auf Erden bindest, das wird auch vor Gott gebunden sein. Das wird auch Gott binden im Himmel. Das ist der Sinn und so weiter. Also typisch semitisch, so dass eben seit etwa in den letzten 30 und 40 Jahren auch evangelische Theologen in wachsender Zahl die Echtheit dieses Wortes anerkennen als eines echten Jesuswortes, so verschieden sie es im Einzelnen auslegen. Und nach dem heutigen Stand, soweit ich das übersehen kann, muss man sagen, die entschiedene Majorität der protestantischen Theologen, weitaus die Majorität, hält Matthäus 16, 18 als ein echtes Jesuswort fest. Etwa einen großen Unterschied noch um 1910, 1920, nicht wahr, oder gar zu Anfang des Jahrhunderts, nicht wahr, wo man sich noch erlaubte, einfach zu sagen, sogar zu sagen, das sei ursprünglich gar nicht im Matthäus-Evangelium gestanden, was absoluter Unsinn ist. Da gar kein Zweifel, weil die Überlieferung in keiner Weise schwankt. Drittens muss man unterscheiden zwischen dem Ausdruck Kirche und der damit bezeichneten Sache. Sachlich kann nämlich Jesus von der Kirche gesprochen haben und konnte sprechen, ohne den exakten Ausdruck Kirche beziehungsweise den diesem Ausdruck entsprechende aramäische Äquivalent zu gebrauchen. Welcher hebräisch-aramäische Ausdruck dem Wort Ekklesia? Wir haben ja alle Worte Jesu nur in Griechen. Also wie gesagt, welcher aramäische Ausdruck diesem Wort Kirche entsprochen hat, das können wir bis heute nicht mit Sicherheit entscheiden. Höchstwahrscheinlich ist es der Ausdruck Kehala. Kehala, aramäisch, hebräisch, Kahal. Mit dem, was im Alten Testament eben bezeichnet, das alttestamentliche Bundesvolk, das Volk Yahweh, die Heilsgemeinde Yahweh, und ja auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, durchweg mit Ekklesia wiedergegeben wird, könnte aber auch sein Etta, Zibura, Kenishta, tu gar nichts zur Sache, immer heißt das eben die Heilsgemeinde, das Gottes Volk, nicht wahr, als Träger der Verheißung und des kommenden Heils. Also, wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem Ausdruck und der Sache. Wo ein Ausdruck fehlt, oder wie ist noch lange nicht gesagt, dass nicht von der Sache die Rede ist. Und dass das Verheißungswort vom Bau seiner Kirche, dieses Verheißungswort vom Bau seiner Kirche, Matthäus 16, 18 folgender, sachlich nicht isoliert dasteht. Dass es sich vielmehr organisch in eine Reihe von Worten und Akten Jesu einfügt, überhaupt in das ganze seiner Gottesreich predigt, die eben den hier vorausgesetzten Kirchenbegriff bestätigen, das werden wir später auch aufzuzeigen haben. Und viertens ist zu fragen, und diese Frage müssen wir hier gleich erledigen. Ist hat, ob es nicht seinen guten Grund hat, dass Jesus so oft vom Gottesreich, von der Gottesherrschaft spricht, oder vom Himmelreich, wie gesagt, dasselbe. Ich sage, weil das geläufiger ist, einfach eben als Übersetzung Gottesreich. Ob das also nicht seinen Grund hat, dass Jesus so oft von der Gottesherrschaft spricht, dass er diesen Ausdruck zum zentralen Thema seiner Verkündigung macht, dass er diesen Ausdruck Gottesreich als Inbegriff des von ihm gebrachten Heiles, des von ihm jetzt schon gebrachten und noch zu bringenden Heiles versteht. Hingegen aber der Begriff Kirche, also der Begriff Kirche, so selten gebrauchte, ja nach unserer Überlieferung nur einmal und hier nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Jüngerkreis. Und der Grund für diesen auffallenden Sachverhalt, der wie gesagt jahrzehntelang von der sogenannten Wissenschaft so leichtsinnig einfach benutzt wurde, um zu sagen, Jesus hat eben nur vom Gottesreich gesprochen und nicht von der Kirche, dieser Grund lässt sich nach dem heutigen Stand der Forschung sehr wohl nennen, wenn ich Ihnen das kurz ausführen darf. Die Offenbarung Gottes in Christus erfolgt ja nicht im luftleeren Raum. Das muss man sich ganz elementar klar machen. Morgen bei der Frage nach der ersten Realisierung der Kirche wird uns das ja auch so zum Bewusstsein kommen. Jesus muss ja, ganz egal wer er ist und sein will, und wenn er zehnmal sich als Gott weiß, konnte er beispielsweise niemals einfach auftreten und sagen, ich bin Gottes Sohn. Hätte gar nie verstanden werden können. Hätte von alttestamentlicher Basis aus, von jüdischer Vorstellung aus, mit absoluter Sicherheit falsch verstanden werden müssen. Eben nicht im Sinne einer metaphysischen Gottessohnschaft. Das muss er anders machen. Er machte es auch anders. Also, allgemein, Jesus musste mit seiner Verkündigung an die vorhandenen Vorstellungen und Begriffe anknüpfen, beziehungsweise diese berücksichtigen. Und nun steht fest, seine jüdischen Zeitgenossen haben nicht nur die irdisch-materiellen Züge am Zukunftsbild der Propheten stark unterstrichen und vertröbert. Also, das künftige Heil als Potenzierung irdisch-materiellen Glücks erwartet, sondern auch als wesentlich an die Zugehörigkeit zum israelitischen, zum auserwählten Volk gebunden. Das Heil Jahwes oder das Heil, das vom Messias kommt, das gehört eben grundsätzlich in das den Israeliten. Und wenn die Heiden in manchen Vorstellungen einbezogen werden, dann immer nur irgendwie in Unterwerfung oder Anschluss an dieses Volk. Und das sieht man beispielsweise selbst aus der Vision Daniel 7. An sich ist die Malkuh, die Herrschaft, die nach Daniel 7, 14 dem symbolischen Menschen dort, der erscheint in der Vision und der das Gegenstück zu den die heidnischen Weltreichen symbolisierenden gräulichen vier Tieren ist. An sich ist diese Herrschaft als universale und ewige, unzerstörbare Herrschaft geschildert. Also wirklich als Gottes Herrschaft. Aber in der Deutung dieses Menschen oder Menschensohnes ist doch nur vom Volk der Heiligen des Höchsten die Rede, also von den Juden, die das ewige Königtum, die universale Weltherrschaft erhalten und die heidnischen Reiche für immer ablösen. Das eschatologische Heil, wie es Jesus verstand, ist aber nun grundsätzlich nicht an die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk geknüpft, an die Abstammung von Abraham. Er kennt nur religiös-sittliche Bedingungen für das Erben des Heiles, oder, wie er formuliert, auch anders, für das Erben des Gottesreiches, für das Eingehen in das Gottesreich, in das ewige Leben. Bedingungen, die jeder ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit erfüllen kann und erfüllen muss. Und deshalb wählt Jesus als Inbegriff des von ihm verstandenen und verkündeten Heils den einzig streng religiösen, eschatologischen Begriff, den das Spätjudentum im Anschluss an das Alte Testament hervorgebracht hat, vor allem an die verbalen Aussagen vom künftigen König sein Jahwe, nämlich den Abstraktbegriff Malkucha Main. Das ist eben der Toterläuter genannte Ausdruck Gottes Reich, Gottes Herrschaft, Gottes Reich. Dieser Begriff im Munde Jesu, Gottes Reich ist kolossal komplex und klar. Die Grundbedeutung ist Gottes Herrschaft. Der Zustand, dass Gott König ist, an nicht etwa ein Bärreich, ein Reich wie das deutsche Reich oder das britische Abwehr und so weiter, sondern das ist so die Grundbedeutung. Deshalb sage ich auch dann meistens Gottes Reich. Das Königtum Gottes, das eben seinem begrifflichen Verständnis nach mit dem Gedanken der Volkszugehörigkeit nicht innerlich verknüpft ist. Denn dieser Begriff besagt als Inbegriff der Heilserwartung, dass das Heil einmal ganz und gar durch Gott selbst und sein Handeln kommt. Ausschließlich Sache Gottes ist. Reine Gnade. Der Begriff Gottesreich ermöglicht Gottes Herrschaft, Königtum Gottes, ermöglicht also die Einführung auf diese Weise, die Einführung des spezifischen Messias-Begriffes Jesu, dass er nämlich der Messias ist, in den Yahweh selbst handelt, in den Yahweh selbst auf die Erde kommt, insofern seine Person und sein Wunder wirken, eben schon Anbruch der Gottesherrschaft des Heilshandelns Gottes bedeutet, so dass das Heil universal, dann besagt weiter dieser Begriff, dass das Heil universal allumfassend ist, in einem mehrfachen Sinne, a. hinsichtlich des betroffenen Objektes. Gottes königliche Macht und Herrschaft umfasst grundsätzlich schon a contra der Schöpfung, immer schon die ganze Menschheit, de jure, und muss sie auch de facto umfassen. B. sodann hinsichtlich der Dauer. Sie umfasst diese Gottesherrschaft die Zeit dieser Welt, also die Zeit der Kirche und die kommende Welt, die Ewigkeit. Das als Gottesherrschaft verstandene Heil ist notwendig das absolute Eschaton, das absolut Letzte, hinter dem nichts mehr kommt und das durch keine Revolution und nichts mehr abgelöst wird. So dann ist dieses Gottesreich hinsichtlich des Inhalts, umfasst der Begriff beide Aspekte des Heils, des eschatologischen Handelns Gottes, Heil und Verdammung, Gnade und Gericht. Und nun, meine Damen und Herren, aus demselben Grund, aus denen der Begriff der Gottesherrschaft, des Gottesreiches oder Himmelreichs als Zentralbegriff der Verkündigung Jesu, als Ausgangspunkt seiner Verkündigung geeignet war, um nämlich den Kindern das zu sagen, sie in das einzuführen, nicht wahr, was er will. Aus demselben Grunde war es der Begriff der Kirche nicht. Also der Begriff des Kehal, der Gemeinde, das ist so die Grundbedeutung, nicht wahr, des Heilsvolkes, der Heilsgemeinde, des Gottesvolkes, des Heilsvolkes, alles dasselbe. Also mit anderen eben der Begriff der Kirche, wenn wir jetzt eben den deutschen Ausdruck gebrauchen. Und zwar war der nicht geeignet, eben wegen der damit verbundenen völkisch-jüdischen Heilserwartung. Denn das Wort Kirche, das eben schon da war, das bedeutete eben für jüdische Ohren nicht wahr von vornherein die Bindung des Heiles an das israelitische Volk. War genauso wenig, so wenig geeignet wie der nahe verwandte und eng verbundene Begriff, der Begriff des Bundes. Denn durch die Bundesschließung, das heißt durch die Verordnung des Heilswillens Gottes, wie es ja zum ersten Male geschah am Sinai, wird eben zugleich ein Bundesvolk, ein Volk Gottes, eine Heilsgemeinde begründet. Aus demselben Grund konnte Jesus auch nicht etwa beginnen mit der Selbsterklärung als Messias, nicht wahr? Konnte er nicht offen, was ja noch durch unsere Evangelien klar durchdringt, einfach sich offen als Messias erklären, nicht wahr? Weil eben der Messias von vornherein gedacht ist im Judentum eben als König Israels, das heißt als Königs, als den König Israels. Und da dachte eben, dass der Jude als Ziel des Heilsplanes Gottes, nicht wahr, die endliche Aufrichtung des Königreiches des Volkes Israel mit dem Messias als König eines Königs, den dann alle Völker untertan sind. Also eine Heilserwartung, die Jesus ganz und gar ablehnte. Und dazu kommt, was wir immer schon wussten. nicht wahr? Wir kennen ja seit der Damaskusschrift vom Ende des letzten Jahrhunderts die Essener, den Essenerorden. Aber was wir jetzt noch mehr bestätigt bekommen und illustriert bekommen haben, nämlich durch die neuen Funde dieser jedenfalls den Essenern verwandten, ausgesprochen frommen jüdischen Sekte, ist zu viel gesagt. Das ist keine Sekte, nicht wahr? Also dieser ordensähnlichen Gemeinschaft. Nämlich da. Es war im Volke Jesu nicht nur der national geprägte Begriff der Heils, des Heilsvolkes, der Kirche vorhanden und lebendig, sondern es waren auch verschiedene Ausprägungen des Kirchengedankens, des Gottesvolkgedankens, des Begriffes der Heilsgemeinde da. Um seine Verwirklichung wurde gerungen, und zwar im Zusammenhang mit der eschatologischen Erwartung, mit der Erwartung des kommenden Heils. Es war also, meine Damen und Herren, im nichts Besonderes im Judentum zur Zeit Jesu, dass eine Gruppe des jüdischen Volkes den Anspruch erhob, im Sinne des altprophetischen Restgedankens die Rolle des Gottesvolkes zu verwirklichen. Das heißt, die wahre Kirche zu sein. Nicht wahr? Die wahre Heilsgemeinde, die Gemeinde, der allein das Heil zuteil wird. Die Pharisäer dachten da anders, nicht wahr, als die Essener. Nicht wahr? Die Pharisäer betrachteten sich eben als die, die wirklich den Willen Gottes, die Tora, das Gesetz Moses richtig auslegen und danach leben und deshalb die Musterfrommen waren. Die waren Repräsentanten des Gottesvolkes und die Masse des Volkes insoweit als sich anschlossen. Und die Essener, die Qumran-Essener, wieder anders, nicht wahr? Nicht? Denn die sonderten sich beispielsweise, diese Qumran-Essener von Tirbet Qumran, die sonderten sich vom ganzen übrigen jüdischen Volk ab und erklärten alle anderen Juden, auch die Pharisäer, auch die offiziellen Musterfrommen und theologisch, die ja geführt waren von den Rabbinen als Auslegern des Gesetzes, erklärten die als Söhne der Finsternis, nicht wahr? Die haben genauso ehebrecherisch den Bund mit Gott verraten, sind genauso Söhne der Finsternis wie die Heiden, nicht? Und nur die, die sich deshalb ja auch zurückziehen, nicht wahr? Hier in die Einsamkeit der jüdischen Felsenwüste, nur sie sie haben wirklich den Bund Jahwes gewahrt, sie sind das wahre Israel, ich darf eben kurz Ausdrücke nennen, die Selbstbezeichnungen dieser Kirche, dieser Essener Kirche, sie sind die Söhne des Lichtes, sie sind die Auserwählten, achten Sie auf alle diese Ausdrücke, die Heiligen, nicht wahr, das wahre Israel, der neue Bund. Alles Ausdrücke, die ja nachher im Neuen Testament begegnen. Der ewige Bund, der Bund für die ewigen Gesetze, das wahre Volk Gottes. Also, meine Damen und Herren, die hießen sich eben für die wahre Kirche. Es muss deshalb heute als klar erwiesen gelten, dass Rudolf Bultmann, der noch vor 15 Jahren, knapp 10 Jahre bevor diese Qumran-Texte jetzt gefunden wurden, in einem viel beachteten Aufsatz von neuem die Stiftung der Kirche durch Jesus leugnete, dass er von zweiter Voraussetzung argumentiert, wenn er sagt, Jesus habe nicht die Stiftung einer Kirche, nicht an eine Stiftung der Kirche gedacht, weil das Wort Ekklesia von Matthäus 16 abgesehen in seiner Verkündigung nicht vorkomme und in ursprünglichen Jesusworten auch andere ekklesiologische Termini fehlen, nämlich etwa Termini, sagt Bultmann, wie Volk, die Heiligen, die Auserwählten und so weiter. Abgesehen, dass die da nicht fehlen, alle ist das zu sagen. Jesus konnte gar nicht mit seiner Verkündigung beginnen, mit dem Ruf zur Sammlung von Gerechten Auserwählten, Heiligen und so weiter. Er konnte gar nicht beginnen mit der Erklärung, er wolle seine Kirche, seine des Messias Heilsvolk gründen, mit der Gründung eines neuen Bundes. Das wäre notwendig, nur jüdisch verstanden worden, also falsch missverstanden worden. Jede Gruppe hätte das auf sich, ihr Frömmigkeitsideal, bezogen. Das wäre einfach als Absicht gedeutet worden, Jesus wolle gewissermaßen eine neue jüdische Sekte gründen oder besser eine Sondersynagoge, einen verbesserten Typus der alttestamentlichen Kirche, des alttestamentlichen Tehal, des alttestamentlichen der Heilsgemeinde, einen erneuerten Bund, so wie die Koran-Essener für sich beanspruchen, nicht wahr? Aber nicht wäre das so verstanden worden, dass er einen wirklich neuen Anfang setzen wolle, einen wirklich neuen Bund, eine wirklich neue Heilsordnung, welche die Aufhebung der bisherigen bedeutet, die ja deutlich aus dem Abendmahlsbericht hervorgeht. Eine neue Kirche, eben seine Kirche, die seinem Messias betrifft, seinem Heilsbringerbegriff und Heilsbegriff entspricht. Wir müssen also folgen. Jesus musste, da er sich als Messias, als Heilsbringer wusste. Er musste notwendig zum Thema Kirche, zum Thema Heilsgemeinde Stellung nehmen, weil eine Kirche schon da war und weil das messianische Heil ja einen Destinatär, einen Heilsempfänger, eine Heilsgemeinde, eine Kirche verlangt. Nicht nur die. Jesus musste darüber hinaus von der Stiftung, vom Neubau der Kirche, seiner Kirche sprechen, wenn er eben eine neue Heilsordnung begründen wollte, welche die jüdische, auch die messianische Heilsordnung jüdischen Verständnisses sprang. Und wäre uns zufällig die Verheißung vom Bau seiner Kirche, von diesem Neubau, Matthäus 16, 18 folgende, wäre der uns zufällig nicht überliefert. Man kann das geschichtlich gesehen, muss man das als einen Zufall bezeichnen. Nach der Art der Jesus-Überlieferung, habe ich Ihnen ja gleich am Anfang gesagt, dann müssten wir ein solches oder ähnliches Wort im Munde Jesu geradezu voraussetzen. Freilich, meine Damen und Herren, das ergibt sich ebenso deutlich aus dem Angeführten. Jesus musste mit der Rede von der Kirche vorsichtig zu Werke gehen, genau wie mit dem Ausdruck seines Messiasbewusstseins, um keine falsche Vorstellung zu wecken. Um das Neue wirklich vorbereiten zu können. Und um eine Vorbereitung handelt es sich ja auch während seines irdischen Wirkens nur um eine Vorbereitung, die uns morgen ja noch klarer wird. Das Wort vom Bau der Kirche weist ja auch auf die Zukunft, auf künftige kirchenstiftende Akte. Und es passt eben ganz in die vorausgesetzte geschichtliche Situation, dass Jesus nach der Überlieferung die Verheißung des Kirchenbaues, wie auch das sachlich nahestehende Wort von der Stiftung des neuen Bundes, nicht in der Öffentlichkeit aussprach, sondern im Jüngerkreis. Also in diesem exklusiven Kreis der Zwölfe, derselben Zwölfe, die er von einem bestimmten Augenblick an auch in das Geheimnis seiner spezifischen Messianität, seiner spezifischen Heilbringerfunktion einführt, dass er nämlich, was natürlich zunächst für die in echt jüdisch denkenden Jünger nur restlosen Protest und Unverständnis auslösen kann, dass er als Messias durch die Führung des bisherigen Gottesvolkes den gewaltsamen Tod erleiden muss und sein Leben als, und gerade dadurch sein Leben als Mütterung zur Entzündung der vielen, das heißt der ganzen Menschheit, hingeben muss. Damit, meine Damen und Herren, stehen wir vor unserer positiven Aufgabe, aus der Gesamtverkündigung Jesu die Kirche als Intention, Verheißung und Stiftung Jesu nachzuweisen. Ich will das nur anführen, wir können auf Details nicht eingehen. Früher machte man sich diese Aufgabe sehr leicht. Nämlich, man meinte, aus gewissen Gleichnissen, aus gewissen Gottesreich-Gleichnissen, vor allem waren Gleichnisse vom Fischnetz, vom Sauerteig, Senfkorn und dann die anderen Wachstumsgleichnissen, da wurde gefolgert. Im Sinne Jesu umfasse das Gottesreich vor seiner Vollendung. Die Vollendung, die ja erst nach der Verkündigung Jesu erfolgt, nach dem Ende dieser Welt, wenn dieser Äon mit den lebensfeindlichen Mächten Satan, Sünde, Tod aufgehoben ist und also die Herrschaft Gottes voll offenbar ist in einer völlig neuen, wunderbaren, unvorstellbaren Welt, dass also im Sinne Jesu das Gottesreich vor seiner Vollendung auch solche Menschen umfasse, die sich von den Kräften des Gottesreiches nicht vollkommen durchdringen lassen, also böse, Sünder, schlechte Menschen, sodass man eben im Sinne Jesu das Gottesreich auf Erden als unvollendeten Zustand unterscheiden darf und muss vom vollendeten künftigen Gottesreich. Und dass eben das irdische, noch unvollendete Gottesreich, von dem angeblich in diesem Gleichnis die Rede sei, nichts anderes sei als die Kirche, die ja zweifellos Heilige und Unheilige in sich umfasst. Sicher mehr Unheilige, und da werden uns ja auch nicht zum Heiligen zählen. Ich jedenfalls nicht. Diese Gleichsetzung von Gottesreich und Kirche war vor allem begreiflich und verzeihlich, solange man sich über eine Reihe Momente nicht im Klaren war. Beispielsweise, ich kann darauf nicht eingehen, über das im formelhaften Charakter der vielfachen Einleitung, das Himmelreich ist gleich und so weiter. Auch darüber, dass Jesus in Wirklichkeit zwischen zwei qualitativ verschiedenen Gottesreichen nicht unterscheidet, nicht wahr? Jesus sagt, das ist so die Grundaussage, die Gottesherrschaft, das Gottesreich ist nahe herangekommen, nämlich in seiner Person und seinem Wirken. Es manifestiert sich jetzt schon, nicht zuletzt in seinen Wundern, die ja bereits Welterklärung sind. Aber er sagt nie einfach schlechthin, es ist da. Denn das Gottesreich ist nicht da, das sieht ja jeder Blinde, nicht wahr? Sieht doch wirklich nicht aus in der Welt, nicht wahr? Nach 1900 Jahren Kirche, wie wenn es Gottesreich auf Erden gäbe, wo wir alle noch sterben, nicht wahr? Schaffen müssen wie die Wilden, uns hetzen, zum Schluss hinliegen und sterben, sündigen noch zwischendurch und so weiter, nicht wahr? Das ist keine Gottesherrschaft. Da hat Gott noch nicht radikal, eschatologisch gehandelt, das Heil gewirkt. Nein, nein, nicht wahr? So sehr das Gottesreich, nicht wahr, in der Person Jesu schon hereingebrochen ist. Also entschuldigen Sie diese Abschweifung. Nicht wahr? Das Gottesreich ist und bleibt im Munde Jesu immer eines, die Gottesherrschaft. Sie bleibt als schon heranbrechende, schon sich manifestierende, schon zum Teil auch da, wo jetzt durch sein Leiden, durch sein Wirken und Leiden bereits die Heilskräfte des Gottesreiches auf der Erde sind und wirken, bleibt diese Gottesherrschaft wesentlich eine zukünftige und jenseitige Größe. Das heißt, ist von vornherein angenehm auf die kommende volle Realisierung und Offenbarung, nicht wahr? Denn wenn er sagt, Engel, was in der Jahrhundertung ist nahe herangekommen, ja, dann ist irgendwie da, aber eben doch nicht ganz. Es ist und bleibt, nicht wahr, eben die zukünftige Größe zur Vollendung. Nach dem heutigen Stand der Forschung, wenn Sie mir das glauben, müssen wir in der Tat darauf verzichten, von gewissen Gottesreich-Gleichnissen aus sehr einfach und billig die Stiftung der Kirche durch Jesus zu begründen. Zusammenfassend darf ich hier über das Verhältnis von Gottesreich und Kirche in der Verkündigung Jesu nur so viel feststellen. Das ist nicht unwichtig, nicht wahr? Ich meine, wenn wir überhaupt ja hier versuchen, ein klein bisschen wissenschaftlich die Dinge und die Begriffe zu klären. Kein Gottesgleichnis Jesu rechtfertigt die Gleichsetzung von Gottesreich bzw. irdisches Gottesreich gleich Kirche. Nebenbei auch in der apostolischen Verkündigung sind Gottesreich und Kirche nie identisch. Meinetwegen, Paulus sagt, Kolosser 4,11, Diese sind meine einzigen Mitarbeiter, bei 10 Basileian tut nun, aus das Reich Gottes hin, nämlich auf das wesentlich zukünftige, mit der leiblichen Auferstehung anhebenden Heilszustand hin. Er sagt aber nicht Mitarbeiter am Reiche Gottes, wie man erwarten würde, wenn im Gottesreich bei Kirche wäre. Natürlich, meine Damen und Herren, nach dem späteren Sprachgebrauch, sagt man oft einfach, behandelt man den Ausdruck Gottesreich wie Kirche, nicht wahr? Und man spricht vom Bau des Gottesreiches und meint dann die Kirche, das hat einen ganz guten Sinn. Nur ist das nicht die Sprache Jesu ganz und des Neuen Testamentes. Reich Gottes und Kirche sind in der Verkündigung Jesu, um die es ja hier allein geht, nicht identisch, aber eng aufeinander bezogen. Lassen Sie mich das kurz etwas erklären. Sie sind nicht identisch, Reich Gottes Herrschaft und Gottes Reich und Kirche. Obwohl es beide mit der gegenseitigen Weltzeit zu tun haben. Erstens, ihre Existenz fällt nicht zeitlich zusammen. A, zunächst auf den Beginn in der Geschichte gesehen. Denn das Gottesreich, die Gottesherrschaft ist in einem wahren Sinne schon da, manifestiert sich, nämlich im messianischen Wirken Jesu, in seinem Gottesreich Wort und seiner Gottesreich Tat. In einem Augenblick ist das schon da, während seines öffentlichen Wirkens, da Jesus vom Bau der Kirche noch rein futurisch spricht. Oikonomeso, ich werde bauen. Die eigentlich kirchenstiftenden Akte also noch in die Zukunft verlegt, sein Sterben, den Tauf- und Missionsbefehl, die Geistsendung. In seinen Wundertaten erblickt Jesus das Einströmen göttlicher Pneumakräfte, göttlicher Lebenskräfte in diese Welt. In seinen Wundertaten Machthaben erblickt Jesus die sichtbare Manifestation des schon Anbruchs der Gottesherrschaft und des Vergehens der Satanherrschaft über die Welt. Wenn ich im Geiste Gottes die Dämonen austreibe, so ist die Gottesherrschaft Ekstasen Ekstimat. Hingelangt zu euch, das ist der stärkste Gegenwartsausdruck. Aber auch hingelangt zu euch, man merkt grundsätzlich, es ist noch nicht schlechthin da. Es steht doch seine Vollendung aus. Nicht wahr? Also, das ist schon da im Wirken Jesu. Es ist eben, dass die Rede vom Kommen des Gottesreiches des Heiles ist eben nicht mehr einfach zukünftig, immer nur Vertröstung, wie es denn bei den Propheten da, sondern jetzt, Jesus zeigt mit seinen Wundern, das ist ja der Sinn seiner Machttaten, nicht etwa den einen zu helfen und den anderen nicht zu helfen, er zeigt eben, dass er wirklich die Macht hat, das Gottesreich, die Gottesherrschaft, die Heilskräfte des Gottes, der Gottesherrschaft zu bringen, jetzt und in Zukunft. Dann B, auf die Dauer ihrer Existenz gesehen, das Gottesreich als wesentlich zukünftige und jenseitige Größe wird erst zur vollen Realisierung und Offenbarung kommen bei der Parousie nach dem Untergang dieser Welt. Dieses Äon und seiner gottfeindlichen Mächte, nachdem die Zeit dieser Welt und der auf Simon als Fels gebauten Kirche zu Ende ist. Und dementsprechend wird die Kirche, wird der Kirche nach Matthäus 16, 18 verheißen, dass sie von den Hadespforten, das heißt entweder von der Macht des Todes oder von satanischen Mächten, wahrscheinlich Macht des Todes, vielleicht in der Diskussion, falls Sie der Punkt interessieren wollte. Jedenfalls, der Sinn ist immer dasselbe, im einen wie im anderen Fall geht es um Mächte dieser Welt, der Kirche wird die Dauer verheißen, wird die Existenz der Bestand verheißen, garantiert für die Dauer dieses Äons, für die Dauer dieser Welt. Was freilich menschlich gesehen eine unerhörte Verheißung ist, aber eben doch nur sinnvoll ist hinsichtlich der Kirche als einer Größe in dieser Welt, nicht hinsichtlich des Gottesreiches, der absoluten Gottesherrschaft. Die auf Erden existierende Kirche wird also nicht mehr sein, wenn das Gottesreich, die Gottesherrschaft als absolutes Eschaton verwirklicht ist. Wenn Gott, wie Paulus gut kommentiert, 1 Korinther 15, 28, ist schlechthin panta in pari, schlechthin alles in allem. Und dementsprechend wird eben auch in dem einzigen Jesuswort, in dem die Ausdrücke Kirche und Himmelreich, gleich Gottesreich, nebeneinander genannt sind, Matthäus 16, 18 folgende, Kirche und Himmelreich nicht gleichgesetzt, sondern unterschieden, wie schon aus dem Gegensatz auf Erden und im Himmel klar hervorgeht. Und bedeutet ja auch die Zugehörigkeit zur Kirche noch keine Gewähr für das Eingehen in das Gottesreich, für den einzigen Besitz des Gottesreiches, Matthäus 7, 21 bis 23, 25, 11 bis 13. Und damit ist zweitens auch schon der Unterschied zwischen Gottesreich und Kirche hinsichtlich der Qualität an Bedeutung. Das Gottesreich bedeutet in seiner Vollendung, wie gesagt, Paulus 1 Korinther 15, 28 gut kommentiert, dass Gott alles in allem ist. Weil es als solches, das heißt als Königtum Gottes, als Handeln Gottes besagt, deshalb fließt das Gottesreich, die Gottesherrschaft als solches, auch soweit es in Jesus als eine der gegenwärtigen Weltzeit entgegengesetzte zukünftige Ordnung der Dinge, in der der Wille Gottes allein geschieht, jetzt schon da ist, fließt eben die Gottesherrschaft, die Satans Herrschaft aus, duldet keinerlei Kompromiss und Vermischung mit der Satansherrschaft. Bei der Kirche ist es aber nun so, ohne auf Einzelheiten einzugehen, obwohl sie ein heiliger Bezirk ist, wie wir gleich hören. In engster Beziehung zum Gottesreich steht, ist und bleibt sie doch dem Einfluss Satans ausgesetzt. Ihre Glieder können auf alle mögliche Weise sündigen. Der Satan ist unaufhörlich auch in der Kirche am Werk, als letzte Ursache alles in der Kirche vorhandenen allzu menschlichen Bösen, Dämonischen, wie schon die Urkirche empfand. Und wie die Kirchengeschichte zur Genüge zeigt, kann sich satanische Herrschsucht, Habsucht und Sinnlichkeit sehr wohl hinauf bis zum Statthalter Christi ihr Unwesen treiben. Durch die Glieder der Kirche zu weitgehenden Kirchenspaltungen führen. Es ist eben nicht so, meine Damen und Herren. Es ist ganz und gar nicht so, dass die Geschichte der Kirche eine stets wachsende, kontinuierliche Durchsetzung der Heilskräfte des Gottes, des Gottesreiches wäre, der Willensherrschaft Gottes, der Gnade, ein kontinuierliches, extensives und intensive Entfaltung, eine kontinuierliche, extensive und intensive Verchristlichung der Welt, eine Entfaltung der Gnade, sodass also von Jahr zu Jahr und Tag zu Tag die Heiligen wachsen, etc. Sodass als reife Frucht der Kirchengeschichte am Ende der Weltentwicklung das vollendete künftige Gottesreich dastünde, als Frucht und Ergebnis innergeschichtlicher Entwicklung, wie es sein müsste, meine Damen und Herren, wenn die Gleichnisse vom Senfkorn und Sauerteig eben auf die Kirche als das irdische Gottesreich zu deuten wären. Und so sieht ja auch Jesus das Verhältnis von Gottesreich und Kirche nicht, denn der vollen in seinem Augenblick ist das absolut nicht, dass wir einfach das Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung. Im Gegenteil, je mehr es zum Ende zugeht, umso größer die Katastrophen, umso schlimmer der Unglaube und so weiter. Es geht ja der vollen Aufrichtung und Offenbarung der Gottesherrschaft nach der Verkündigung Jesu durch den wiederkommenden Christus geht voraus ein radikaler Bruch, der Untergang dieser Welt. Und der auch in ihr sich entfalten wird. Obgleich also Gottesreich und Kirche keineswegs identifiziert werden dürfen, besteht aber, auch nach der vorbereitenden Verkündigung Jesu, die engste Beziehung zwischen Gottesreich und Kirche. Erstens, die Kirche ist einmal und grundlegend das Heilsvolk des messianischen Bringers des Gottesreiches. Die Heilsgemeinde, die Gemeinschaft der Heilserben. Nicht? Also das ist die Grundbedeutung des Wortes Kirche, nicht wahr? Von des vorchristlichen, verstehen Sie, schon jüdischen Wortes. Und das ist auch die Grundbedeutung im Neuen Testament. Grundlegend das Heilsvolk des messianischen Bringers des Gottesreiches, also das die Heilsgemeinde des Christus, die Gemeinschaft der Heilserben, das heißt die Gemeinschaft derer, die berufen sind, die begnadet sind, die entsündigt sind, entsühnt sind durch den Tod Christi, das Gottesreich zu erben, in das Gottesreich einzugehen, in das ewige Leben einzugehen. Alles Ausdrücke Jesu. Sofern dieses Eingehen an die Erfüllung gewisser religiös-sittlicher Bedingungen verknüpft ist, also angefangen von der radikalen Glaubenshingabe an die Person Jesu und so weiter, der entschiedene Anschluss an Christus selbst, kann man auch sagen, diese Kirche ist die Gemeinschaft der Basileia, der Reich Gottes Kämpfer, der Sammelort derselben. Sie ist zweitens, das ist der zweite wichtige Moment, sie ist zweitens zugleich Heilsorgan, nämlich die einzig ordentliche Vermittlerin des Zugangs zum Gottesreich, zum Himmelreich. Man darf die Formulierung wagen, sie ist das Organ des wesentlich Zukünftigen, aber schon auf Erden manifestierenden, seine Heilskräfte durchsetzenden Gottesreiches, dazu berufen, die Botschaft vom Gottesreich zu verkünden und mit den Heilskräften des Gottesreiches ausgestattet. Was diese Organfunktion und die Ausstattung mit den Heilskräften des Gottesreiches konkret besagt, ist zum Zeitpunkt des vorbereitenden Wirkens des irdischen Jesus noch nicht offenbar. Das wird es erst von den abschließenden Ereignissen des Todes, der Auferstehung und der Geistsendung her. Und zwar ist die Kirche im Sinne Jesu nicht nur zu sagen ein Heilsorgan, sondern ein organisiertes Organ. Im Sinne einer Hierarchie, im Sinne einer heiligen Herrschaft, nicht wahr? Natürlich jetzt noch nicht in der späteren, ja völlig zum Teil äußerlichen Abstufung, nicht wahr, der verschiedenen Prälaten und so weiter, das ist ja klar. Das heißt, das ist das Wesentliche, bestimmten Gliedern dieses Organs werden bestimmte Vollmachten übertragen, und zwar durch Jesus als den Christus, als den bevollmächtigten Verkünder des Gottesreiches. Es gilt nun, und das wäre unsere letzte Aufgabe, anhand einiger hauptsächlicher Züge zu zeigen, dass Jesus die Kirche, also wir müssen sagen, seine Kirche, nein, wir müssen sagen, seine des Messias, also die neue Kirche, seine neue Kirche, dass er die Kirche in diesem doppelten Sinne wollte. Nämlich als Heilsgemeinde, als Gemeinschaft der Heilserben und als organisiertes Heilsorgan. Zunächst die Momente, welche die Stiftung der Kirche als der neuen Heilsgemeinde avisieren. Jesus hält am Gottes Volk Gedanken als solchen fest. Er respektiert den heilsgeschichtlichen Erstanspruch des israelitischen Volkes als des auserwählten Träger der Heilsverheißung. Wendet sich deshalb, wie auch mit der Arbeit seiner Jünger, nur zunächst an die verlorenen Schafe vom Hause Israel aufs Ganze, um das ganze bisherige Volk als Heilserben zu gewinnen. Und zwar will Jesus das israelitische Volk, wie überhaupt alle ihm begegneten Menschen, vor allem im Begegnen der Heiden, will er gewinnen durch die gläubige Aufnahme seiner Heilsbotschaft und den gläubigen Anschluss an seine Person und an seine Botschaft. Also, er will sie gewinnen als Gemeinschaft von Jesusgläubigen. Also als eine neue Gemeinschaft. Und so radikal fordert er die gläubige Aufnahme seiner Heilsbotschaft, dass er das ewige Schicksal des Einzelnen beim Gericht sogar davon abhängig macht. Wer sich meiner Worte unter diesem ehrbrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters kommt mit den heiligen Engeln. Er will also von vornherein seine Hörer als sein Heilsvolk, sein des Messias, des Menschensohnes Kirche gewinnen. Er kann also sehr wohl von seiner Kirche sprechen. Und zwar als eines neuen Heilsvolkes, eines Neubaus. Denn Jesus selbst, das ist ein weiteres Moment, weiß um die scheidende Wirkung seines Auftretens. Er weiß um die Spaltung seiner Hörer, des bisherigen Gottesvolkes und Jesusgläubige und Jesusgegner. Eine Spaltung, die sich bis in die einander nächststehenden und die elementarsten und stärksten Bande Verbindungen der Pietät erstreckt in die Familie und Jesus bejaht in zahlreichen Worten diese unerbittlich fleißende Wirkung als Aufgabe seiner Sendung des Willens Gottes, nicht den Frieden auf Erden zu bringen, wie nicht ist er gekommen, sondern das Schwer, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, und wir wünschten uns, es wäre schon entzündet. Der Brand ist also zu dem Zeitpunkt, da Jesus dieses Wort sprach, noch nicht entfacht. Aber Jesus ist von dem lebhaften Verlangen erfüllt, dass dieses Feuer, dieser Kampf schon entbrannt wäre. Und der folgende Vers, Lukas 12,50, besagt, dass für ihn selbst, wie übrigens auch für seine Jünger, Leiden damit verbunden sind. Mit einer Taufe muss ich getauft werden, und wie ist mir bange, bis sie vollendet ist. Gemeint ist in dieser verdeckten Leidensweissagung mit dem alttestamentlich geläufigen Bild von dem Begrabenwerden durch die Wasserwogen natürlich die Taufe des Todesleidens. Sachlich ist diese immer mehr sich vollziehende Scheidung zwischen Jesus-Anhängern und dem jüdischen Volke nach Jesus darin begründet, dass Jesus etwas Neues bringt, das keinen Kompromiss, keine Vermengung mit dem überkommenen alten und veralteten Verträgt, Markus 2,21 folgender und Parallelen. Und das Neue ist die Gottesherrschaft und seine Gerechtigkeit. Eben und seine neue Forderung, Bergpredigt, die vor allem den pharisäischen Führern zum unüberwindlichen Ärgernis wurde. Es ist aber nicht so, dass menschlicher Wille, also das Versagen des bisherigen Gottesvolkes und seiner Führer, vor allem das Ende des Gottesvolkgedankens wäre, Gottes Heilswillen vereiteln würde, dass Gottes Reich, die Gottesherrschaft, das Jesus in Gegenwart und Zukunft bringt, umfasst als Ziel der Heilsökonomie Gottes, ja von vornherein das Heil aller Menschen und Völker, und deshalb sagt Jesus in verschiedenen Gleichnissen, vor allem auf den von den bösen Winzern, voraus, dass auch die Heiden in das Gottesreich eingehen und die Juden gerade durch die schuldhafte Verwerfung und Überlieferung des Messias in den Tod mithelfen, das neue Gottesvolk, die neue Gemeinde zu begründen. Die christliche Kirche als das neue Heilsvolk des Messias, des Christus, tritt hier also in sich als eine zukünftige Juden- und Heiden umfassende Größe. Und zwar geschichtlich gesehen, also gesehen von den zweiten Ursachen her, als Ergebnis des Versagens des bisherigen alten Gottesvolkes, als Ergebnis des Mordes des letzten Boten Gottes durch das bisherige Gottesvolk, dieses Mordes, durch den eben gleichzeitig das neue Bundesvolk, die neue Kirche, die Kirche des Messias gegründet wird. Nennen wir kurz einige konkrete wichtige Akte, Schritte Jesu, eben im Zusammenhang mit der Scheidung von Jünger und Volk, in denen die Intention, Verheißung und Stiftung der Kirche als der neuen Gemeinschaft von Heilserden zum Ausdruck kommt. Ich kann nur Stichworte nennen, was näher interessiert, mögen wir ja später darauf eingehen. A, die Bindung eines Jüngerkreises. B, die souveräne Auswahl und Konstituierung der Zwölfergruppe aus der größeren Schar der Jünger. Die Zahl 12, die den 12 Stämmen Israels entspricht, hat sinnbildliche Bedeutung. Durch die Auswahl der 12, durch diese Gleichnishandlung, versinnbildet Jesus nicht nur seinen Anspruch auf ganz Israel, das geschichtliche 12 Stämme Volk, oh nein, weit mehr. Er bringt den Anspruch auf einen neuen endzeitlichen Kehal, ein neues, eben das wahre Heilsvolk, das wahre Gottesvolk, das wahre Zwölfstämmevolk als den wahren Heilserden zum Ausdruck, eben den Anspruch auf eine seine neue Kirche. Sehe die Einführung eben dieser Zwölfe in seine für jüdisches Empfinden so unerhörte Leidensaufgabe und die Heilsbedeutung seiner Lebenshingabe, Markus 10, 45 Parallelen. Kein Mensch kann Gott nach den Worten Jesu einen Lösepreis für sein verlorenes Leben anbieten, um es zurückzukaufen. Aber Jesus als der Menschensohn gibt sein Leben als wirklich vollwertigen Lösepreis hin, stellvertretend anstatt der vielen und damit für sie, wie Jesus in deutlicher Bezugnahme auf die Weissagung vom leidenden Gottesknecht Isaias 53 formuliert, womit eben die ganze Völkerwelt Israel eingeschlossen gemeint ist. Und damit tritt die Kirche, die neue Heilsgemeinde, als eine die ganze Menschheit umfassende Gemeinschaft von Entsühnten, der durch den Tod Jesu von der Sünde befreiten, in sich an jüdischen Vorstellungen gemessen, die ja nie den Gedanken eines leidenden Messias aus Jesaja 53 herausgelesen hat, eine absolut unmögliche, absolut neue Vorstellung von Kirche, von Heilsgemeinde. Und als weiterer und entscheidender kirchenstiftender Akt ist natürlich dann zu nennen, dementsprechend die Einführung, entsprechend der Einführung in das Leidensgeheimnisse, sind ja die Zwölfe die Zeugen der Teilnehmer, die Zeugen und Teilnehmer des eucharistischen Mahles und damit Zeugen der Stiftung einer neuen Heilsordnung. Es gibt keinen neuen Bund ohne Gottes Volk und ohne Blutvergießen. Jesus hat nach der aramäischen Urform, der wohl der Markusbericht am nächsten steht, auf Exodus 24, also die Sinai-Stiftung, die Bundesstiftung am Sinai Bezug genommen, das ist mein Bundesblut, das für viele vergossen wird, Markus 14, 24, nämlich die gleichzeitige Anspielung auf Jesajas 53 gesagt, zur Sühne, zur Vergebung der Sünden. Wie durch das Blut der Opfertiere am Sinai, die Bundesschließung am Sinai besiegt wurde, so auch dass das Blut Jesu, das in wenigen Stunden am Kreuz vergossen wird, ein neuer Bund zwischen Gott und der Menschheit wird geschlossen. Eine neue Heilsordnung. Und es ist deutlich nach Lukas und Paulus die Erfüllung des Jeremias 31 verheißenen eschatologischen neuen Bundes. Jenes neuen Bundes, der gekennzeichnet ist durch die Innerlichkeit der Beziehung zu Gott und durch die Vergebung der Sünden. Und das erfüllt sich eben jetzt. Die bundstiftende Wirkung des Blutes hat eben darin ihren Grund, dass es für die vielen vergossen wird, für die ganze Menschheit, zur stellvertretenden Entsühnung. Durch die Entsündigung, durch das Entsündigung, Versöhnung wirkende Opfer Jesu Christi, die erfüllt sich, nicht wahr, dieser verheißene Bund von der neuen Gottesbeziehung erfüllt sich jetzt. Die schon anbrechende Gottesherrschaft bringt eine neue persönliche Beziehung der Menschen mit Gott, die Gnade und die Gotteskindschaft. Als weiterer und entscheidender kirchenstiftender Akt seitens des Auferstandenen, des verklärten Christus, sind dann nur zu nennen der dieser neuen, allumfassenden Heilsökonomie entsprechende universale Missions- und Taufbefehl und die Verheißung des Heiligen Geistes. Es entspricht nur diesen, das neue Heilsvolk intendierende, vorbereitende und stiftenden Akten, wenn Jesus nach Matthäus 16, 18 im Jüngerkreis in den Tagen seines öffentlichen Wirkens für die Zukunft als seine Tat, als Wirkung seiner Initiative, den Neubau seiner Kirche, seiner Heilsgemeinde auch ausdrücklich voraussagte, wobei Jesus mit dem Ausdruck, ich werde bauen, wie gesagt, an eine geläufige jüdische Vorstellung an. Mich nur kurz wenigstens noch nennen. Einige wesentliche Momente der Verkündigung Jesu, welche die Kirche Christi, das neue messianische Heilsvolk zugleich als Heilsorgan, als organisiertes Organ des Gottesreiches avisieren und begründen. Erstens, bei der Berufung des Brüderpaares, der Fischer Simon und Andreas, sagt Jesus, kommt her, mir nach, denn ich werde aus euch Menschen sicher machen, Markus 1,17. Sie sollen ihren bisherigen Beruf aufgeben, fürs Leben ihm nachfolgen, weil er die Absicht hat, sie als Funktionäre in seinen Dienst zu nehmen, dass sie in seinem Auftrag Menschen für das Gottesreich gewinnen sollen. War die natürliche Funktion betont von ihm aus. Poieso, ich werde euch machen. Zweitens ein ganz wichtiges Moment ist die vorübergehende Aussendung der Zwölfe zur Gottesreichsverkündigung in Galiläa. Jesus sendet sie aus und gibt ihnen Exousia, die erwählte Kraft, Kranke zu heilen und böse Geister auszutreiben. Der Messias überträgt ihnen seine Wort- und Tatvollmacht. Er stattet sie mit seiner eigenen Vollmacht und Autorität aus, als seine Mitarbeiter. Hier wird, meine Damen und Herren, das Prinzip des Vikarius Christi, des apostolischen, hierarchischen Funktionärs, der das Werk Christi weiterführt, des Amtsträgers, wird hier sichtbar und in den Tagen Jesu praktiziert. Im Lichte dieser Tatsache, dass Jesus seine Jünger zur vorübergehenden Mission schon vor dem Karfreitag ausgibt, und zwar mit seiner Vollmacht, kann man auch die Jesus-Worte, die von der Autorität seiner Sendboten sprechen, gar nicht radikal genug fassen. Jesus identifiziert sich mit diesen Sendboten und ihrem Wort und stellt die Linie der Sendungsreihe her. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Matthäus 10, 40. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirrt, verwirrt mich. Wer aber mich verwirrt, verwirrt den, der mich gesandt hat. Lukas 10, 16. Eine Wahrheit, die der johannäische Christus in auffallender Übereinstimmung der Ausdrücke genauso ausspricht. Auch etwa 13, 20, 17, 20, wie du mich gesandt hast in die Welt, habe ich auch in die Welt gesandt. Es ist nur eine Anwendung dieses radikalen Sendungs- und Bevollmächtigungsprinzips, wenn Jesus seine Sendboten mit den rabbinischen Fachausdrücken finden und mögen, die Vollmacht zu Entscheidungen lehrmäßiger oder juridischer Art überträgt, und zwar zu definitiven, vor Gott gültigen. Matthäus 18, 18. Alles, was ihr auf Erden bindet, das soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löst, das soll im Himmel gelöst sein. Auf die Begründung, dass dieses Wort von Jesus an die Zwölfe gesprochen zu denken ist, kann ich hier freilich nicht eingehen. Ebenso, wenn der Auferstandene die Vollmacht erteilt, alle Völker zu Jüngern zu machen, sein Heilswerk fortzusetzen und nach Johannes 20, 21 folgt im Besonderen mit der Übertragung des Gottesgeistes die Sündenvergebungsgewalt überträgt aufgrund seiner eigenen Sendung vom Vater, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Angesichts des von Jesus so ernst genommenen Bevollmächtigungs- und Amtsprinzips dürfte es jedenfalls nicht überraschen. Und ist jedenfalls kein prinzipieller Einwand möglich, wenn man etwa von der Absicht Jesu hörte, im Blick auf die Zukunft, da er nicht mehr sichtbar als der Meister und Chef der kleinen Herde des Zwölferkreises auf Erden weilt, der Herde einen Hirten zu geben, einen Chef, einen Vikarius, einen Bevollmächtigten in einem exzeptionellen Sinne. Und auf diese Sonderbeauftragung des einen weisen in der Tat, zunächst einmal ganz abgesehen vom Verheißungswort Matthäus 16, 18 folgende, völlig unbestreitbare Tatsachen hin. Wir haben aber, meine Damen und Herren, die Zeit schon mächtig überschritten. Und zur Behandlung nun gerade dieses sehr wichtigen Punktes, vor allem auch des berühmten Privatwortes, bräuchte ich doch noch 15 Minuten. Und deshalb würde ich den Herrn Direktor bitten, ob ich das kurz heute Abend noch, weil das gerade so ein Kernpunkt ist, das umstrittenste, noch vortragen dürfte. Meine Damen und Herren, ich bin mir ja auch wohl bewusst, dass ich Ihnen so am Samstagabend nach der Mühe der Woche vorhin schon einiges zugemutet habe. Und das ist eben umso schwieriger auch, weil ich Ihnen ja nur einen Gedankengang, einen Beweisgang skizzieren kann, vor allem ja auch nicht im Einzelnen und Zeichen, etwa auch belegen durch so und so viele Jesus-Worte und die Erklärung. Nun, der Punkt, an den wir jetzt kommen, wird uns im Ganzen etwas leichter fallen, allein weil wir den Text, um den es hier geht, ja auch im Kopfe haben. Also, wir haben ja zuletzt die Momente in der Verkündigung Jesu und in seinem Handeln herausgestellt, die die zu bauende Kirche, sie ist ja grundsätzlich als solche, jedoch in der Zukunft, avisieren als organisiertes Organ des Gottesreiches. Und haben ja zuletzt eben da gehört, wie ernst Jesus das Prinzip der Bevollmächtigung des Vicarius Christi, also der Übertragung seiner Vollmachten an bestimmte Menschen, näherhin an seine engeren Jünger, den Zwölferkreis nimmt. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, und da darf ich nochmal anknüpfen, eben angesichts dieses von Jesus so ernst genommenen Bevollmächtigungs- und Amtsprinzips, dürfte es nicht überraschen und darf es nicht überraschen und ist vor allem kein prinzipieller Einwand möglich, solange man alle diese Momente, die wir hören, die wir angeführt haben, nicht bestreitet, vor allem auch diese Worte Jesu, und die kann man mit keinem Grund bestreiten und als spätere sekundäre Bildung erklären. Also ist es nicht überraschend und darf es nicht überraschen, von der Absicht Jesu zu hören, dass er im Blick auf die Zukunft, da er nicht mehr sichtbar als der Meister und Chef des Zwölferkreises auf Erden weilt, diesem Kreis einen Chef gibt, einen Vikarius, einen Bevollmächtigten in einem exzeptionellen Sinne. Das heißt, in einem Sinne, in dem eben nur dieser eine es ist, noch einmal über die anderen hinaus. Auf die Sonderbeauftragung, so habe ich schon gesagt, dieses einen weisen in der Tat völlig unbestreitbare Tatsachen aus dem Leben und Wirken Jesu hin. Jetzt zunächst einmal wieder ganz abgesehen von diesem umstrittenen Wort Matthäus 16, 18 folgender und seiner umstrittenen Auslegung. Ich nenne diese Tatsachen kurz. Jesus hat absolut sicher den Simeon oder Simon, beides Namensform begeben, hat er absolut durch den Beinamen Kepha, das heißt Fels, ausgezeichnet. Also das wird heute von keinem Vernünftigen bestritten, ist so vielfach bezeugt, dass es eben vernünftigerweise nicht bezweifelt werden kann. Ausgezeichnet mit diesem Namen Kepha. Das Wort ist im Aramäischen, so wenig übrigens wie Petros im Griechischen, nie als Name belegt, als Eigenname oder auch nur als Beiname, sondern ist einfach Sachbezeichnung, nämlich heißt der Fels. Und zwar bezeichnet Kepha, was nicht unwichtig ist, den gewachsenen Felsen, nicht wahr? Den Naturfelsen. Es ist heute nicht etwa einen einzelnen Stein, sagen wir mal, das ist ja auch Fels, nicht? Es ist heute ebenso anerkannt, auch von der protestantischen Forschung, dass sich die Erteilung dieses Beinamens nicht aus der persönlichen Eigenart Simons erklären lässt, also nicht seinen Charakter kennzeichnen will, der ja ohnehin, wie jedes Kind weiß, alles andere als felsig war, äußerst temperamentvoll, immer sehr begeistert für alles, aber im Übrigen schwer labil. Also, daher kann man, Jesus kann mit dem Beinamen nicht seine persönliche Eigenart hinzeigen wollen. Etwa im Unterschied zu einem anderen Beinamen, den Sie ja auch alle kennen, den die sogenannten Zebedaiden, die beiden Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, erhielten, nämlich Boanerges, Donnersöhne, der einmal bezeugt ist, nicht wahr, der ohne Zweifel ihr ungestümes Temperament kennzeichnet. Aber bezeichnend, nirgendwo in der ganzen neutestamentlichen Überlieferung begegnet etwa als Name der beiden Zebedaiden der Ausdruck Donnersöhne, nicht wahr? Wohl aber, und auch darin kommt eben das Besondere schon zum Ausdruck, sehr oft, nicht wahr, der Name Kepha. Und es ist bezeichnend, nicht wahr, dass eben dieser aramäische Name Kepha zu den ganz wenigen Worten gehört, die auch in die griechisch sprechende Weltkirche übergegangen sind, die also sich beim Übergang vom aramäisch-palästinensischen Sprachboden auf den griechischen Sprachboden der hellenistischen Welt in die Überlieferung des Neuen Testamentes eingegangen sind, so wie nur ganz wenige Worte, die kennen Sie ja auch, die wichtigsten, Abba, Vater, ist wahr, auch der urchristliche Gebetsruf, Maranatha, komme, Herr, nicht wahr, so eben heißt ja auch ganz überwiegend fast immer bei Paulus dieser Simon direkt Kepha, also mit dem Kepha präzisiert, mit dem aramäischen Namen. Also wie gesagt, das ist ganz klar. Und zugegeben, dass die Erteilung dieses Beinamens sich aus der persönlichen Eigenart dieses Simeon nicht erklären lässt, dass Jesus vielmehr mit diesem Namen zum hinweisen will auf einen besonderen heilsgeschichtlichen Auftrag. Und das entspricht ja auch überhaupt dem Sinn einer Namengebung, schon im Alten Bund, die Änderung des Namens bzw. die Beilegung eines Beinamens, darin kommt zum Ausdruck, dass ein Mensch im Namen und Auftrag Gottes einen besonderen Auftrag zu erfüllen hat. Und dem entspricht, dass Simon als der in den Evangelien meist genannte Mann des Zwölferkreises bereits zur Zeit des irdischen Jesus eine überragende Stellung, eine führende Stellung im Zwölferkreis einnimmt, auch im Kreis der drei vertrautesten Jünger, und zwar als Sprecher und als Handelnder. Einzelbelege sind ja, da brauche ich jetzt überhaupt nicht anführen. Und zwar ist diese Führerstellung, diese hervorragende Stellung, diese Repräsentantenstellung, diese Sprecherstellung des Jüngerkreises von diesem Simon nicht einfach angemaßt, nicht wahr, sagen wir eben aufgrund seines vorlauten Temperaments, seiner Ellenbogen, es gibt so Leute, die sind halt einfach überall vorne dran, sondern von Jesus selbst anerkannt und gewollt. Und zwar so selbstverständlich, dass selbst Außenstehende wie die Steuereintreiber an Simon als den gegebenen Repräsentanten des Jesuskreises zu spenden. Und dem entspricht ferner, dass Jesus, ich nenne ja nur wesentliche Momente kurz, dass Jesus in einem übrigens weniger umstrittenen Wort, nämlich Lukas 22, 31 folgender, am Vorabend seines Leidens den Simon zum verantwortlichen Führer des Jüngerkreises macht. Es ist das Ihnen ja auch sicher bekannte Wort, Simon, Simon. Bayerische Anrede zweimal, aber mit dem persönlichen Namen, es ist kein Petruswort, wie wir gleich nacherhören, also auf den ganzen Ernst hinweisen. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, Ex-Ethesator, der Satan hat sich euch erbeten. Der Satan, der ja gedacht ist, in der biblischen Vorstellung, hat ja seinen Platz nicht unten in der Hölle, sondern hat den Platz oben bei Gott im Himmel.
Als Ankläger. Das ist dieser Lügner, dieser Verleumder, dieser Lumpenhund, der die Leute anklagt und denunziert. Nicht?
Der Satan hat verlangt, deshalb wird er auch von der Apokalypse heruntergestürzt auf die Erde. Die Vorstellung muss man immer unterscheiden von der Sache. Nicht nur auf die Vorstellung kommt es als solche nicht an, sondern nur auf die Sache. Also, der Simon, der Satan hat sich euch ausgebeten, zu sieben, zu schütteln, zu sieben, wie man den Weizen sieht. Ich habe, hat sich euch auserbeten. Ich habe, jetzt aber nicht ich habe für euch gebetet, wie man eigentlich erwarten müsste, sondern ich aber habe für dich gebeten, auf dass deine Pistis, dein Glaube, deine Treue, beides, nämlich deine treue, gläubige Hingabe an mich als Messias, nicht wanke. Du aber stärke, Derison, festige, wenn du dich wiedergefunden hast, nämlich am Ostertag, stärke deine Brüder. Also, die Situation ist die. Jesus sagt voraus am Vorabend seines Leidens, dass er Satan mit Zulassung Gottes die über ihn hereinbrechende Katastrophe ausnutzen wird, um die Jünger zu erschüttern, um den Glauben der Jünger zu Fall zu bringen. Und da gibt er dem Simon den Auftrag, seine Mitjünger zu stärken, als verantwortlicher Führer, sie im Glauben und der Treue zu ihm zu bestärken. Nachdem er, der stürzende Petrus, nicht wahr, eben, der ja dreimal den Herrn verleugnet, wenn er sich auch nicht innerlich völlig von ihm lossagt, nachdem er, der stürzende, am Ostertag selbst wieder zum vollen Glauben zurückgekehrt ist. Dieser Auftrag an Simon ist zwar noch persönlich beschränkt auf den Zwölferkreis und er ist zeitlich beschränkt, nämlich auf die Situation der Passion und der nachfolgenden Auferstehung, nicht wahr? Nämlich bis Pfingsten, bis zum Tag, da die Kirche faktisch ins Leben tritt. Also der Auftrag hier, der Führungsauftrag ist wie gesagt persönlich und zeitlich begrenzt auf eine bestimmte beschränkt auf eine bestimmt begrenzte Phase des Heilswerkes Jesu, eben bis Pfingsten. Und deshalb wird Simon hier ja nicht angeredet als Petrus, sondern wird der Auftrag nicht aus dem Petrus-Namen und der Petrus-Annahmen abgeleitet. Nichtsdestoweniger, und deshalb ist das Wort eben wichtig, avisiert hier Jesus den Simon ganz eindeutig, als den verantwortlichen Führer des Zwölferkreises, wenn auch, wie gesagt, hier nur auf eine ganz bestimmte Situation. Natürlich avisiert er ihn im Hinblick auf das weitere Schicksal des messianischen Heilswerkes, im Hinblick auf die mit der Geistsendung ins Leben tretende Kirche. Wenn Jesus nun, meine Damen und Herren, geschichtlich absolut sicher, soweit eben, meine Damen und Herren, in der Geschichte überhaupt etwas sicher ist, nicht? Aber was eben da vernünftigerweise überhaupt nicht bezweifeln kann, das ist sicher und das müssen wir als sicher nehmen, nicht wahr? Das aber, nicht wahr? Das darf man wirklich als absolut sicher, man darf ja auf keinem Gebiet eine größere Sicherheit verlangen, als ich vernünftigerweise, nicht wahr, auf dem Gebiet verlangen kann. Wenn ich morgen mit einem Mädchen an den Traualtar trete, was ich zwar persönlich nicht tun werde morgen, habe ich keine absolute Sicherheit, dass das wirklich die Erika Müller ist, in die ich mich an Fastnacht verliebt habe. Ich habe eine moralische Gewissheit, aber keine absolute mathematische, verstehen Sie, dass das Gegenteil, die Möglichkeit, dass das eine andere ist, absolut ausschließen ist. Nicht? Also, und das muss man immer so berücksichtigen. Aber wie gesagt, die moralische Gewissheit, nicht? Genügt, dass das wirklich die ist, die genügt mir völlig zum Heiraten. Nicht? Und so müssen wir sagen,
Wenn uns also beispielsweise hier die moralische Gewissheit genügt, obwohl das keine absolute Gewissheit ist, wo es einfach bewiesen ist, dass es gar nicht anders sein konnte, nicht wahr? Und ich gründe darauf meine ganze Existenz und heirate die und umgekehrt sie mich, nicht wahr? Dann dürfen wir uns auch hier auf dem Gebiet der Geschichte ja auch mit der moralischen Gewissheit zufrieden geben. Wenn Jesus also geschichtlich einfach sichert, durch die Erteilung des Beinamens der Fels auf eine heilsgeschichtliche Sonderbedeutung, einen heilsgeschichtlichen Sonderauftrag dieses einen Jüngers hinwies, dann muss Jesus diesen Beinamen, diesen Käfernamen, den Namen Fels, auch einmal erklärt haben. Er muss doch einmal gesagt haben, worin denn diese Felsenrolle, dieses Felssein besteht, in welchem Sinne, warum er ihn denn den Felsen nennt. Sehen Sie, das ist doch so klar wie nur etwas. Nicht? Deshalb ist auch von daher gesehen, die Leugnung dieses Wortes, dass eben nun das Wort, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, ist ja nichts anderes als eine Erklärung des Petrusnamens. Ist absolut, absolut widersinnig. Dieses Wort Jesu abzustreiten und sagen, das kann Jesus nicht gesprochen haben, und gleichzeitig aber selbstverständlich zugeben, Jesus habe den Simon Petrus genannt und ihm damit eine bestimmte Funktion zugesetzt. Denn aus dem Wort Fels als solchem hat ein Semite genauso wenig heraushören können, ja, was das jetzt bedeuten soll, wie wir heute. Diese von der Sache her einfach geforderte Namenserklärung bietet uns nun das berühmte Logion, die viel umstrittene Primatstelle Matthäus 16, 18 folgender, in der gewissermaßen die ganze Botschaft und Lehre Jesu von der Kirche, in erster Linie muss man ja sagen, bei Jesus Botschaft, er ist ja nicht ein akademischer Lehrer, er tritt ja als Prophet auf. Er hat etwas zu sagen, er will das Menschen gewinnen, er will konkrete Menschen anreden. Nicht im Hörsaal eine objektiv gültige Lehre einfach vortragen, er will die Menschen vor die Entscheidung stellen. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir morgen noch hören werden, überhaupt für die Art und Weise, wie Jesus auch von der Kirche sprach und nicht sprechen konnte. Also diese Stelle, in der gewissermaßen die ganze Botschaft und Lehre Christi von der Kirche kulminiert, vor allem die Wahrheit von der Kirche als einem organisierten Organ des Gottesreiches. Und an der Auslegung dieser Petrusverheißung, wie ich sie kurz einmal nenne, nämlich die Verheißung vom Bau der Kirche auf Simon als Petrus, scheidet sich in der Tat und muss sich notwendig katholischer und nicht katholischer Kirchenglaube zeigen. Die Stelle ist Ihnen ja bekannt, du bist der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Werde ich meine Kirche bauen, oikodomeso. Und die Hades Tore, Türen, Tore. Ah, wo steht's denn? Kai, Phylai, Hadu. Uns ist so meistens geläufig die Übersetzung und die Pforten der Hölle. Nicht? Das ist durchaus, kann man ruhig lassen. Bei einem Ausdruck der Hölle ist für unsere heutige Vorstellung ja von vornherein gedacht an die Hölle als den Sitz der Verdammten mit dem Satan als dem Chef. Nun, das ist Hadu, was hier steht. Das ist zunächst einfach in der hebräischen, in der semitischen und alttestamentlich-jüdischen Welt die Unterwelt, die Sheol. Und heute neigen die Exegeten immer mehr dazu, eine ganze Reihe katholischer Exegeten, auch Schmidt in seiner populären, aber doch wissenschaftlichen Erklärungen im Regensburger Neuen Testament in der dritten Auflage, dass hier das
nicht gemeint ist die Verkörperung der Macht des Satans, nicht wahr? Es ist ja so. Als der, die Pylei, das ist pars pro toto, die Pylei, die Tore, die gelten immer als der Fest, als der stärkst befestigte Teil einer Stadt, einer Burg. Und deshalb sind die Pylei, die Tore, die Türen, die Pforten, sind immer Symbol, Ausdruck der Macht. Und nun sagt man eben in der alttestamentlichen und spätjüdischen Welt, sei die Scheol, der Hades, die Unterwelt, eben immer nur der Ort der Toten und des Todes, aber nicht der Ort Satan, nicht wahr? Weil der Satan seinen Platz im Himmel bei Gott hat, nicht wahr? Und so ist die heute üblichere Auslegung Hades Tore gleich, also Macht des Todes, nicht wahr? Im Begriff Bild des Todes Macht. Aber die herkömmliche Auslegung ist, glaube ich, doch auch nicht ganz unmöglich. Nämlich der Hades, die Scheol, die Unterwelt, gilt in spätjüdischer Vorstellung, soweit ich die Dinge kontrollieren kann, immerhin auch als Strafort für die Gottlosen, nicht wahr? Also doch auch irgendwie als Ort der satanischen, der gottfeindlichen Mächte, nicht wahr? Der Strafort der Gottlosen, die sich da sammeln und die sich sammeln an den Toren und herausdrängen. Also diese Vorstellung könnte auch da sein, nicht wahr? Vielleicht kann man sogar beide Vorstellungen mit verbinden. Macht des Todes und gottfeindliche satanische Mächte, sie hängen ja biblisch eng zusammen, weil ja der Tod ja auch wiederum nur eine Folge der satanischen Macht ist. Aber das hat für die Exegese keine große Bedeutung, wie gesagt, weil in jedem Falle die Mächte, die hier gemeint sind, ob die Macht des Todes oder die Macht Satans, die gottfeindlichen Mächte, immer handelt es sich ja um Mächte dieses Äons, dieser Welt. Und immer ist gesagt, dass eben, es ist eben immer die Unüberwindlichkeit und die Unerschütterlichkeit, das nicht überwältigt werden, für die Dauer der Weltzeit der Kirche garantiert. Also du bist der Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Hades-Tore werden sie nicht überwältigen, kat ischysusin, werden den Sieg nicht über sie davontragen. Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, wie gesagt, das ist gleichbedeutend mit des Gottesreiches. Gottesreiches, nicht wahr, als Inbegriff des Heils, was eben wesentlich zukünftig ist. Und was du, alles was du binden wirst auf Erden, wird auch gebunden sein. Estai detemenen, wird einfach gebunden sein, perfekt, im Himmel. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Bei der faktisch betriebenen Auslegung dieser Petrusverheißung bis zum heutigen Tag. Also wie sie wissenschaftlich vorgetragen wird von katholischen, von protestantischen Exegeten aller Schattierungen, von orthodoxen und so weiter. Fallen nun verschiedene Faktoren ins Gewicht und die muss man sich klar machen, um verstehen zu können, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, wie es möglich ist, dass dieses wichtige Jesuswort, wie gesagt, namens der sogenannten wissenschaftlichen Exegese, so verschieden beurteilt wird, nicht wahr? Wie ist das möglich bis zu einem gewissen Grade, nicht? Und, nicht wahr, ich meine, das muss ja schon seine Gründe haben, nicht wahr? Warum also jetzt die einen Namen der Wissenschaft so sagen, die anderen so? Ich meine, sind ja die jetzt, die anders sagen als ich, sind ja auch keine Idioten, das hat ja auch seinen Grund. Und da muss man sich einmal die wichtigsten Faktoren einmal klar machen. Ich nenne nur die wichtigsten Faktoren der Auslegung. Erster Faktor, die Frage des ursprünglichen Rahmens des Logion. Da geht es um folgende Frage, da geht es um die Frage, oder ich will so sagen, diese Petrusverheißung, die ja nur bei Matthäus
uns überliefert ist, ohne dass ich jetzt das Problem anschneide oder entwickle. Ist nach der matthäischen Einordnung dieser Petrusverheißung erfolgt im Rahmen des Gespräches bei Caesarea Philippi. Also im Rahmen jener Szene, wo Jesus, wo der Heiland die Jünger fragte, sagt mal zu den Heiden nicht, um die Leute. Die kommen nicht, die Meinungen der Volksmeinungen kommen nicht hinaus über eine prophetische Gestalt. Und die Antwort genügt Jesu nicht. Er provoziert eine höhere Einschätzung seiner Person, nämlich durch die Wiederholung der Frage, ihr aber für wen haltet ihr mich? Und dann kommt bei Markus, du bist der Messias. Was natürlich im Munde des Geschichten Petrus heißt, nicht du bist jetzt der Messias, das ist, sondern wir erwarten, dass du dich als Messias offenbaren wirst, die messianische Herrschaft antreten wirst, nämlich in Jerusalem. Und Jesus sagt weder ja noch nein. Er kann ja nicht nein sagen, ja einfach sagen, er ist ja gar nicht der Messias, wie der bekennende Petrus und seiner jüdischen Vorstellung meint, weil der Messias-Begriff Jesu überhaupt kein vorhandenen Messias-Begriff seiner jüdischen Zeitgenossen entspricht. Er kann also nicht nein sagen, er kann nicht ja sagen, er kann aber auch nicht nein sagen. Und da kommt eben das Verbot dort, mit niemand über ihn zu reden, nicht zum Gegenstand in einer Diskussion, nicht zum Gegenstand des Gesprächs zu machen. Also Jesus will nicht haben, dass dieses falsche, ungenügende Messias-Begriff und Messias-Programmation hinausgetragen wird in die Öffentlichkeit. Er verbietet das Reden über ihn und setzt nun ein mit der Leidenserklärung, eben in welchem Sinne er als leidender Messias der Messias ist. Gut, nicht wahr? Und nun bei Matthäus, da wird dieses Messias-Bekenntnis einmal von Jesus unmittelbar bejaht, und zwar in einem höchst solennen Sinne, sogar auf göttliche Offenbarung zurückgeführt. Nicht Fleisch und Blut hatte das geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann kommt als weitere Antwort angeschlossen, nicht wahr, an das Selig bist du, Simon, nicht Fleisch und Blut hat dir, da ist ja Simon angeredet, während bei Markus Petrus überhaupt nicht angesprochen wird, weil er Petrus ja überhaupt nur das Bekenntnis, die Meinung des Jüngerkreises ausspricht. Und dann kommt bei Matthäus, und ich sage dir, du bist der Fels. Gut, also jetzt ist die Frage, hat Jesus wirklich diese Petrus-Verheißung, dieses Wort, du bist der Felsen, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, in der Situation bei Caesarea Philippi gesprochen, also gewissermaßen im Zusammenhang der Antwort auf das Messias-Bekenntnis der Jünger, das Jesus nach Markus im Namen der Jünger ausspricht, oder nicht? Jeder muss sich ja von vornherein schon sagen, ja bitte, wenn er bei Caesarea Philippi gesprochen hätte, dann müsste das ja Markus, wenn er schon dieses Gespräch und dieses Bekenntnis bringt, ja auch bringen. Nun, wir wollen das Problem weiter da nicht behandeln. Aber ich darf Ihnen so viel sagen, und ich bin auch überzeugt davon, und das lässt sich mit Sicherheit zeigen. Und eine Reihe katholischer Exegeten, gerade auch im Zusammenhang mit der Beurteilung des Kuhlmannschen Petrus-Buches, sind auch der Meinung, Jesus hat das Wort nicht in dieser Situation gesprochen, sondern in einer anderen Situation. Der Matthäus ist ja speziell ein Evangelist, der ja diese großen Redekompositionen geschaffen hat, der sehr fein aus lehrhaftem Interesse komponiert Jesus' Worte zusammenstellt, und der eben er, nicht wahr, der einmal auch, wie man kurz fachmännisch sagt, das Messias-Bekenntnis charismatisch umgestaltet hat, weil er sich bei ihm nicht interessiert, das Messias-Verständnis des historischen Jesus, sondern diese Gelegenheit benutzt aus Verkündigungsgründen und Lehrgründen, nicht wahr,
weil er ja aus der Situation nach Ostern und Pfingsten schreibt, wo es ihm nur darauf ankommt, in welchem Sinne Jesus der Christus und Messias des christlichen Bekenntnisses ist. Er benutzt das, um also den Petrus das vollgültige Christusbekenntnis aussprechen zu lassen. Deshalb heißt es eben auch bei Matthäus, du bist der Messias, ja mehr, der Sohn des lebendigen Gottes und so weiter. Und eine ganze Reihe auch katholischer Exegeten sind der Ansicht, gut, aber an sich spielt das gar keine Rolle. Nämlich grundsätzlich ist das Wort an Petrus, du bist der Felsen, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, durchaus auszulegen, ohne Rücksicht auf den Zusammenhang damit. Aber es ist kein Zweifel, dass der Zusammenhang, in dem es heute bei Matthäus steht, dass die Beantwortung dieser Frage, ob dieser Zusammenhang ursprünglich oder nicht ist, sich auf die Auslegung auswirkt. Ich darf Ihnen das Beispiel sagen. Viele ausgesprochen konfessionell eingestellte protestantische Exegeten, nicht wahr? Also konfessionell eingestellte, das heißt also, die sehr kirchlich sind, die sehr konservativ sind, im Unterschied zu freien, liberalen Exegeten, die verteidigen bis heute, gerade auch im Zusammenhang mit dem Fall Oskar Baumann, also mit diesem württembergischen Pfarrer, Sie wissen ja, der also aufgrund seiner Schriftexegese dazugekommen ist, aus Matthäus 16, 18 folgender, das Petrusamt im Sinne der katholischen Kirche herauszulesen, der nicht etwa den Strich von Heinrich Schlier und anderen tut und deshalb katholisch wird, aber der, wie noch andere Leute, nicht wahr, etwa aus dem Kreis Asmussen und andere, Lackmann oder wie sie alle heißen, der eben sagt, ja also bitte, wir müssen, um die Schrift vollzunehmen, das Petrusamt, nicht wahr, müssen wir in unsere lutherische Kirche aufnehmen, nicht? Und gerade auch im Zusammenhang damit, wie gesagt, verteidigen viele ausgesprochen konfessionell eingestellte protestantische Exegeten wie die Löwen. Jesus habe die Petrusverheißung als Antwort auf das Messiasbekenntnis gesprochen. Der Grund, was dahinter steckt, der liegt auf der Hand. Nämlich, dann können Sie, und wir wollen Ihnen das ja auch nicht übel nehmen, echt protestantisch und gut lutherisch, herkömmlich lutherisch, können Sie nämlich die Stelle erklären, obwohl das nicht die einzige heute vorgetragene Erklärung ist, nämlich Simon ist der Fels als der vorbildliche, erst als der prototypische Erstbekenner Jesu als des Christus. Simon ist der Fels, das Fundament, weil er als erster Jesus als den Christus und Gottessohn als den Messias bekannt hat. Darin besteht seine einmalige gehobene heilsgeschichtliche Stellung, nicht wahr? Oder auch Sie erklären, das ist die andere, das von Simon ausgesprochene Christusbekenntnis. Also das objektive Christusbekenntnis als solches, das ist der Felsengrund, auf das, auf den die Kirche gebaut wird. Nicht wahr? Das ist natürlich, wie gesagt, eine vom protestantischen Gesichtspunkt eine großartige Lösung, nur nicht exegetisch. Exegetisch ist ja absolut unmöglich. Aber rein vom protestantischen Kirchenbegriff aus ist sie großartig, denn dann ist Petrus nur der erste Christusbekenner in einer langen Reihe der nachfolgenden Christen, nicht wahr? Dann ragt Petrus nicht aus den anderen qualitativ heraus, den alle anderen haben, genauso wie Petrus Christus zu bekennen. Und daher fügen diese Exegeten dann vielfach gerne noch ein, dass sie sagen, Petrus ist nicht der Fels, Petrus ist der erste Stein, und wollen das auch philologisch begründen und sagen nämlich, es heißt ja, der Mann heißt ja Petros, und Petros, das heißt im Griechischen, nicht nur der Fels, sondern heißt der losgerissene Fels, das kann der Schleuderstein sein, das heißt der einzelne Stein. Simon wird da bezeichnet als der erste Stein, nicht wahr, im Baum der Kirche. Und die anderen Christusbekenner, die kommen als zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster und so weiter bis zu Millionen Steinen, nicht wahr, zu. Alles Gramm. Heller Gramm. Also erstens einmal, Kefa heißt nun einmal nur der gewachsene Fels. Nicht? Natürlich ist dieser Einzelstein, ich sage, das ist natürlich verführerisch, nicht? Nicht? Denn auch nein, dann kommt ja die Fundamentfunktion, scheidet dann aus, denn auf dem Einzelstein kann ich kein Haus bauen, nicht wahr? Kefa heißt nun einmal der gewachsene Stein, da ist gar nichts zu machen. Und wenn es interessiert, nicht wahr, kann ich Ihnen ganz konkrete Beispiele vorführen, warum es nur so auszulegen ist, nicht wahr? Also als qualifiziertes Fundament. Das steht absolut sicher fest. Das Wort Petros, griechische Wort Petros, kann freilich nicht nur Fels bedeuten, sondern Stein, Einzelstein, heißt sogar meistens Einzelstein, nicht? Aber, meine Damen und Herren, das ist sehr wohl erklärlich, dass beim Übergang vom aramäischen Sprachboden in den griechischen, die für die Übersetzung verantwortlichen Tradenten einen maskulinischen, einen männlichen Ausdruck gewählt haben zur Übersetzung des Felsen. Eben, Hoppetros, das ist maskulin, männlich, weil ja dieser Felsen nicht wahr zufällig ein Mann ist, nicht wahr? Aber, und bitte, wir haben hier die Interpretation, die diese ganze Einzelsteintheorie, nicht wahr, die wie gesagt nur eine ist, aber immer noch tapfer spuckt und verteidigt wird, über den Haufen wirft. Wir haben ja die authentische Interpretation hier in der Übersetzung der Petrusverheißung, denn da heißt es, jawohl, Syai Petros. Und so muss es ja heißen, denn das ist nun einmal der Name Kephas, die maskulinische Übersetzung. Aber jetzt geht's weiter. Kai epituto to Petro. Eukotomeso ten ekklesian mu, sondern epitauten ten Petran. Das heißt, Petra, die feminine Form der Fels. Das heißt im Griechischen nun ganz eindeutig und betont der Fels, der gewachsene Fels. Das heißt, der Übersetzer, der verantwortliche Übersetzer, wer das ist oder was dafür dahinter ist, wissen wir nicht, natürlich nicht wahr? Das ist völlig unwichtig. Jedenfalls, wir können auch sagen, hat die Urkirche, nicht wahr, die durch diese Übersetzung, durch den Wechsel von Petros zu Petran eben zum Ausdruck gebracht, hat, dass eben der Petrus der Fels bezeichnet wird, im strengen Sinn von Fels als gewachsener Fels, der eben als solcher Baugrund eines Gebäudes werden kann. Also wie gesagt, diese Deutung, die ist sehr verständlich, nicht wahr, als Wenn natürlich in diesem Sinne als Erstbekenner die Felsenrolle Petri in dem besteht, dann sind als Bekenner ihm die übrigen Christen völlig gleichwertig. Die Alleinherrschaft Christi ist dann gesichert und jeder Gedanke eines Amtes, eines Petrus-Amtes, also was zweifelsohne die einzig bildgemäße Auslegung ist, dass Simon nämlich als das die Festigkeit und Unerschütterlichkeit der Kirche garantierende, qualifizierte Fundament unbildlich gesprochen, der mit Autorität ausgestattete Leiter der Kirche ist. Nicht wahr? Eine solche Auslegung, nicht? Eine solche hierarchische, eine amtliche Stellung, Petri, begründende Auslegung scheidet natürlich aus. Und ebenso wird der Gedanke der Sukzession im Petrusamt hinfällig. Natürlich, denn alle Menschenglieder der Kirche müssen Nachfolger des vorbildlichen Erstbekenners, Christusbekenners Petrus sein. Oder nach der anderen Erklärung, das ein für allemal gelegte Fundament ist das Bekenntnis zu Jesus als Messias, zum Christus als solches. Die als solches überhaupt nicht mit einem Menschen, mit einem sterblichen Funktionsträger verbunden ist. Also ich habe das als Beispiel jetzt, diese Auslegung nur gezeigt, um Ihnen ein Beispiel zu geben, nicht wahr? Diese Auslegung, die wie gesagt sicher falsch ist, weil sie dem Text nicht gemäß wird, absolut nicht. Wie ich Ihnen gerne in der Diskussion auch durch exakte wissenschaftliche Auslegungen zeige, der Einzelteile, die ist sicher falsch. Sie ist nur möglich, überhaupt nur möglich, natürlich, oder lässt sich überhaupt nur begründen, unter der Voraussetzung, dass Jesus wirklich die Petrusverheißung als Antwort, als direkte Antwort auf das Messias-Bekenntnis versteht. Und so sehen Sie, und so ist begreiflich, wenn meinetwegen gerade auch als Antwort auf den Fall Baumann, um den das Wasser zu erziehen, immer wieder erklärt wird, nicht wahr? Zum Teil sind es weniger ausgesprochene Wissenschaftler, evangelischerseits, als, sagen wir mal, Kirchenmänner, nicht wahr? Kirchenmänner von Historien und so weiter, die gerade betonen, diese Verbindung der Petrusverheißung mit dem Messiasbekenntnis sei unlöslich. Da steckt eben die Tendenz dahinter, die Tendenz, eben diese Auslegung zu ermöglichen und damit überhaupt nicht wahr der ganzen Möglichkeit einer amtlich-hierarchischen Deutung das Wasser abzuschneiden. Das ist also die erste Faktor der Auslegung, die Frage des ursprünglichen Ortes des Jesuswortes. Dann kommt die Frage der Einheitlichkeit des Logions, auch das ist nicht so wichtig. Also, da geht es um die Frage, ob dieses Wort, so wie es heute dasteht, von Jesus auch zusammengesprochen wurde, oder ob das ein zusammengesetztes Jesuswort ist, das heißt zusammengesetzt aus mehreren Teilen, und das wird auch viel behauptet, und zwar vor allem sagt man, die Bilder seien so verschieden. So ist der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten des Hades werden nicht überwinden. Hier will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, was nur verbinden wird. Blöd. Das seien so verschiedene Bilder, die würden nicht zusammenpassen. Sogar der Jesuiten-Exeget Gechter in Innsbruck rechnet mit einer Zusammensetzung des Wortes. Also, dass die Worte so nicht zusammengesprochen wurden. Vor allem nicht der Vers 18 und 19. Also darüber kann man sich streiten. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube an eine ursprüngliche Einheit. Wenn man nämlich die Dinge einmal näher ansieht, dann sind nämlich die Bilder gar nicht, sind sehr wohl passend und ist vor allem eine innere Verbindung da durch die Begriffe Gottesreich und Kirche, die Funktion Petri, Simon als Petrus, auf der einen Seite der Kirche gegenüber, für die er das Fundament abgibt, nicht wahr? Und dann gleichzeitig dem Gottesreich gegenüber, als Schlüsselträger, nicht wahr? Als Bevollmächtigter hat er die Vollmacht, den Zugang zum Gottesreich zu gewähren oder zu verneinen. Dann kommt ein dritter Faktor der Auslegung, der Umstand, dass eine stark metaphorische, eine stark bildhafte Ausdrucksweise vorliegt, die als solche Deutung gestattet und verlangt. Und das ist richtig, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Bis zu einem gewissen Grade, das wissen Sie ja, ist ja alle Sprache und bildhaft, nicht wahr? Alle Begriffe bildhaft, aber hier natürlich ausnahmsweise stark, nicht? Also hier darf man und muss man wirklich fragen, Feld. Ja, was heißt das? Feld.
das Glück vom Baum habe Pforten, Schlüssel des Himmelreiches, binden und lösen, nicht wahr? Das sind alles Bilder. Und natürlich, grundsätzlich, methodisch können wir sie ja nur so verstehen und klären, dass wir eben sie erklären aus dem damaligen Sprachgebrauch und Vorstellungen. Und aber das muss man anerkennen, das ist eine bildhafte Sprache, die eben als solche der Interpretation, der Deutung, nicht nur der Auslegung, nicht nur der Interpretation, sondern der Ausdeutung Spielraum gewährt. Und die Tatsache, meine Damen und Herren, das möchte ich nicht unterschlagen, dass die patristische Auslegung lange hin und her tastete und mannigfache Spielformen des Verständnisses dieser Petrusverheißungen vortrug, dass diese Petrusverheißung, dieses Wort, in der Ausbildung der Primatialverfassung keine führende Rolle spielte, in den ersten zwei Jahrhunderten, soweit wir das an den literarischen Quellen nachprüfen können, dass diese Petrusverheißung verhältnismäßig erst spät, Gott, man kann natürlich auch für Begriffe der dunklen Geschichte sagen, verhältnismäßig früh, also kurz und gut, jedenfalls erst im dritten Jahrhundert, ganz klar und direkt im römisch-papalen Sinne erst durch Leo den Ersten Mitte des 4. Jahrhunderts ausgelegt wurde. Also wie gesagt, diese Tatsache, dass also gewissermaßen, nicht wahr, also die Urkirche, also ja, soweit wir es prüfen können, also auch nicht gleich, nicht wahr, vom ersten Tag an, nicht wahr, sich auf diese Stelle gestürzt hat, und um also jetzt den Primat, die Führerstellung Petri und des römischen Bischofs herauszulesen. Diese Tatsache wird auch den katholischen Exegeten trotz seiner begründeten heutigen Sicherheit als Exegeten, das heißt, sofern er einfach mit historischen Mitteln arbeitet, sofern er einfach als Historiker fragt, was sagt dieser Text, was sagen diese Bilder und was sagt er nicht. Wie gesagt, diese Tatsache wird auch den katholischen Exegeten als Exegeten vor jeder Überheblichkeit warnen, als ob die Matthäus 16, 18 folgende vorliegende bildhafte Ausdrucksweise so explizit und direkt wäre, dass sie der Deutung durch das gelebte Leben der Kirche, also die Notwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung, von der wir morgen noch hören, gar nicht bedürfte. Nicht? So ist es ja nicht. Vor allem, was den dauernden Charakter der Petrusfunktion des Petrusamtes, also die Sukzession im Petrusamt betrifft. Ein vierter Faktor. Der Umstand, dass es sich zugleich um eine Verheißung handelt, und zwar offensichtlich an den historischen Simon, das hat zur Folge, im Leben und Wirken des historischen Petrus wird die Erfüllung dieser Verheißung gesucht und gefunden, beziehungsweise vermisst. Die Sinnbestimmung der vorausgesetzten Verheißung wird vom einzelnen Exegeten konfrontiert mit der uns vorstellbaren nachösterlichen Petrus-Historie, also mit der uns nachfeststellbaren Stellung und Wirksamkeit Petri in der Urkirche nach Ostern. Und dann erklärt der einzelne Exeget, nicht wahr, seine Auslegung von Matthäus 16, 18 als bestätigt oder als widerlegt durch die faktische Petrus-Geschichte. Nun, die Daten dieses nachösterlichen Petrus-Wirkens sind aber wie überhaupt die Geschichte der Kirche im ersten Jahrhundert nicht, wie wir morgen auch noch hören, nicht nur qualitativ dürftig, sondern teilweise auch quantitativ, nicht durchweg unbestreitbar, eindeutig. Also um nur jetzt nur das zu sagen, protestantische Exegeten, die ja schließlich ja ohnehin von ihrem Kirchenbegriff her ja auch interessiert sind und sein müssen, nicht wahr? Also dass ein Petrusamt ja auszuscheiden. Wer beispielsweise aus gewissen Daten, ich nenne mal die Rechenschaftsablage des Petrus vor dem Jerusalemer nach der Taufe des Cornelius,
aus der Stellung des Jakobus in Jerusalem, aus dem antiochenischen Zwischenfall, wer da schließen zu können und zu müssen glaubt, dass Petrus gar nicht die überragende Führerstellung im Apostelkollegium und in der Urgemeinde hatte, ja, der wird eben entweder die Echtheit der Petrusverheißung bestreiten oder sich um eine andere als die katholische, als die hierarchische Auslegung bemühen. Oder umgekehrt, nicht wahr? Nicht? Wenn er eben diese Petrusverheißung Jesus abstreitet, wird er natürlich sehr darum bemühen, die eben feststellbaren Sachen, gerade die Punkte, das sind die kritischen, die ich nannte, so auszulegen, dass er eben den Petrus möglichst nivelliert, nicht wahr? Dass er eben faktisch doch nichts zu sagen hat oder jedenfalls eben nicht wirklich ein Primus inter pares ist. Fünftens, der Gesichtspunkt der Korrespondenz zwischen Verheißung und Erfüllung bzw. Auftrag und Erfüllung wird vor allem zur Streitfrage im Hinblick auf die Frage, ob die Petrusverheißung ein dauerndes, einem Träger zugedachtes Amt der Kirche und also Nachfolger im Petrusamt impliziert. Denn es ist ja richtig, dass in dem Wort selber von Nachfolgung nicht die Rede ist. Und wir werden morgen noch hören, das ist auch gar nicht zu erwarten. Nicht wahr? So sehr zwei Personen aus in der logischen Konsequenz jetzt liegen. Wenn Jesus die Kirche will, über das Leben Petri hinaus, über die ersten Generationen hinaus, dann muss er natürlich auch das Petrusamt wollen. Aus einem einfachen Grund, weil die Fundamentfunktion, und das besagt eben das Petrusamt, immer dem Bestand eines Gebäudes zugeordnet ist. Nicht? Aber wie gesagt, das ist ein Faktor der Auslegung der verschiedenen Beurteilung. Und schließlich, und das ist der wichtigste Faktor, den ich zuletzt nenne, die Auslegung berührt nun einmal fundamentale Unterschiede im Kirchenbegriff der christlichen Konfession und damit auch fundamentale Unterschiede in ihrer Auffassung von der Offenbarung und Heilsvermittlung. Und diese Problematik, die Problematik der dogmatisch-theologischen Folgerungen, wird vor allem aus folgendem Umstand deutlich. Ein wichtiger Punkt, der vielleicht Ihnen, weil ich ja gar nicht anfangen kann, Einzelheiten zu sehr Ihnen vorzutragen, die verschiedenen Deutungen meinetwegen auch alle im protestantischen Verhältnis, obwohl ich Ihnen da gerne zur Verfügung stehe, aber der mag es für Sie persönlich doch auch sehr interessant sein. Solche protestantische Exegeten, denen Matthäus 16, 18 folgender kein echtes Jesuswort ist, sondern eine spätere Bildung. Meinetwegen auch von Kampenhausen, im benachbarten Heidelberg, in seinem Buch Christliches Amt und kommt dann schon noch drauf, ne, war vor zwei, drei Jahren erschienen. Also solche Exegeten, die sagen, das Wort ist ja gar nicht von Jesus gesprochen, sondern das ist später aus Tendenzen irgendeinem Kreis, zum Beispiel Kampenhausen denkt mit Strachmann im antiochenischen Kreis, wo also Petrus eine gewisse Stellung hatte gegenüber Paulus und wo man die Stellung des Petrus stärken wollte, da sei das entstanden. Solche protestantische Exegeten, die die Echtheit des Wortes bestreiten, haben keine Hemmung in dem Wort, die Beanspruchung der uneingeschränkten Leitungsgewalt, der Lehr- und Disziplinargewalt für Petrus ausgesprochen zu sehen. Also die sagen klipp und klar, vertreten glatt die katholische Auslegung. Ja, sie schreiben sogar, man kann diese Lehr- und Disziplinargewalt überhaupt nicht ernst genug nennen. Nicht? Weil sie sagen, sie können das, weil sie sagen, das hat ja Jesus gar nicht gesprochen, unmöglich gesprochen. Das ist ja eine spätere Tendenzbildung. Umgekehrt, solche Exegeten, nämlich die protestantischen Echtheitsvertreter, die also dieses Wort als echtes Jesuswort festhalten,
suchen und finden alle möglichen und unmöglichen exegetischen Lösungsversuche, die eigentlich nur in einem übereinstimmen. In der Ablehnung der seit Leo dem I. klar vertretenen Auslegung auf ein dauerndes Petrusamt. Und dass da immer wieder neue Versuche gemacht werden und die protestantische Exegese zu keiner Übereinstimmung kommt, das kommt daher, und ich spreche hier, meine Damen und Herren, meine ehrlichste wissenschaftliche exegetische Überzeugung aus, und ich hoffe, Sie haben auch nicht den Eindruck, dass ich irgendwie meine Sache hier zu billig machen will. Es gibt nur eine dem Text wirklich gerecht werdende Auslegung. Und das ist die eben in Richtung auf das Petrusamt, nicht wahr? Wie ich gleich noch nur zusammenfassen skizziere. Und die Auslegung kann natürlich vom protestantischen Kirchenbegriff aus nicht angenommen werden, nicht wahr? Und deshalb eben immer wieder neue Versuche und andere. Also das ist kein Zweifel vom rein exegetisch-wissenschaftlichen Punkt, dass da ein schwacher Punkt liegt, nicht wahr? Und zwar seitens der protestantischen Exegese. So sehr es Beispiele gibt, natürlich, ich könnte genauso auch katholische Beispiele anführen, wo also Exegeten weit über Ziel hinausschießen. Beispielsweise als Gegenbeispiel könnte ich auch nennen einen Exegeten, der unmittelbar aus dem Zusammenhang der Petrusverheißung mit dem Messiasbekenntnis direkt aus diesem Zusammenhang die unfehlbare Lehrgewalt ableiten will, des Petrus. Die leite ich auch daraus ab, die ergibt sich in der Konsequenz. Aber nicht so, wie der es etwa tut, nicht wahr? Also, ich will nur sagen, exegetische Überforderungen und Vergewaltigungen, nicht wahr, die gibt es natürlich auf beiden Seiten. Ja. Ja, also, wie gesagt, die sind nur in der Ablehnung sich einig, die Echtheitsvertreter. Als interessanten Einzelbeleg mag hier aus dem Lehrzuchtverfahren gegen Pfarrer Oskar Baumann folgende Erklärung des Amtsblattes der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Nummer 1953, Nummer 36 zitiert werden. Der Geltung der Alleinherrschaft Christi in der Kirche müsse sich jede wirkliche exegetische Teilansicht ein- und unterordnen. Wörtlich fahre ich fort. Jede Hervorhebung eines angeblichen Teilbefundes, der das biblische, reformatorisch verstandene Evangelium, achten Sie, reformatorisch verstandene Evangelium, in seiner Geltung bedroht, wäre eine sektiererische Praxis der Auslegung. Also das heißt, wenn der Oskar Baumann 10-mal aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 16, 18, das Petrusamt im Sinne der katholischen Kirche herausliest. Also, und wenn die noch so gut begründet ist, nicht wahr, aber es spricht gegen das reformatorisch verstandene Christentum, also in diesem Fall den reformatorischen Kirchenbegriff, der eben kein Amt gestattet, dann ist das sektiererisch. Nicht? Das ist natürlich ein starkes Stück an sich von einer Kirche, die ja angeblich nur das Wort Christi gelten lässt, nicht wahr? Denn hier wird deutlich gesagt, dass sich die Auslegung des Wortes Jesu nach dem reformatorischen, das hierarchische Amt im eigentlichen Sinne ablehnende Kirchenbegriff zu richten habe. Gerechtigkeitshalber muss freilich hinzugefügt werden, dass es evangelischerseits nicht an Theologen fehlt, die zumindest sich gegenüber der Auslegung der Petrus-Verheißung offen zeigen. Und darf ich Ihnen, gerade weil wir hier in der Nähe von Heidelberg sind, doch zitieren ein paar Sätze des sehr verehrten und geschätzten Kollegen und Systematikers Edmund Schlink in Heidelberg, der
einen Moment. Edmund Schlink, der schreibt in seiner Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften München bei der Auflage 1946, da fragt er, ist die Auslegung, nämlich von Matthäus 16, 18 folgender, haltbar, nach der hier von Jesus nicht die Person des Petrus, sondern in Petrus alle Apostel bzw. die ganze Kirche, alle Glaubenden angeredet werden und als Fels, auf dem die Kirche von ihm erbaut wird, nicht die Person des Petrus, sondern das apostolische Amt bzw. das Predigtamt, das Christusbekenntnis, der Glaube, der Christusglaube genannt wird, so fragt Schlink, ist das richtig? Oder wird hier von Jesus auch die Person des bekennenden Petrus herausgehoben, nämlich die katholische Auslegung sagt, muss die lutherische Lehre vom Amt, müssen insbesondere ihre Aussagen über das Verhältnis von Amt und Person eine Korrektur empfangen, wenn in dem Wort Matthäus 16, 18 Amt, Bekenntnis und Person nicht geschieden sind, wenn Petrus auch als im Amte handelnde Person von Schlink des Berg herausgehoben wurde aus der Schar der gleichzeitigen und nachfolgenden Zeugen Christi. Also Sie sehen, da wird diese Frage nach der Auslegung von Matthäus 16, 18 sehr ernst genommen. Nun, ich habe wiederum gesündigt per Exzessum und deshalb muss ich wirklich verzichten auf eine positive, das heißt im Einzelnen jetzt begründende Exegese, Auslegung dieser Petrusverheißung, welche also den Text seinen Bildern, seinen bildhaften Ausdruck zurechtgewerben versucht, seine Aussagen nicht überfordert und vor allem auch den Sinn des Wortes aus dem Ganzen der Verkündigung Jesu auslegt, nicht? Denn das Wort, das muss ja, wir müssen es ja so auslegen zunächst und verstehen, wie es auch einen Sinn haben kann und verstanden werden konnte in der Situation des irdischen Jesus vor dem Karfreitag. Aber ich darf gerne, zwar, wenn Sie da weiteres Interesse haben in der Aussprache heute und morgen, werden wir ja noch mehr haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich darf nur kurz ein Ergebnis ganz formulieren. Als Fels, also als ein qualifiziertes Fundament, auf das Christus seine Kirche bauen wird, sodass sie von den Hadesmächten nicht überwältigt werden wird, ist Simon das Prinzip der Festigkeit und Unerschütterlichkeit dieses Neubaus. Unbildlich gesprochen, ja in Anwendung auf die aus Menschen bestehende Heilsgemeinde. Er ist ihr Chef mit Autorität, mit Vollmacht, ihr mit Vollmacht, mit Autorität ausgestatteter Leiter. So viel darf man und muss man schließen aus dem Bild, wenn man es ernst nimmt. Und diese Vollmacht wird durch die folgenden Bilder von der Übergabe des Schlüsselbundes als dem Symbol der Vollmacht und Bevollmächtigung und der Binde- und Lösegewalt, die ja eindeutig sind, näher bestimmt erläutert. Er ist in seiner Eigenschaft als Vicarius Christi verantwortlicher und bevollmächtigter Mittler des Himmelreiches, des Heils des Himmelreiches, gleich Gottesreich. Nämlich dadurch, dass er die religiös-sittlichen Bedingungen, nicht wahr, angefangen vom Glauben an Christus und so weiter, dass er die religiös-sittlichen Bedingungen für das Eingehen in das Gottesreich auf dem Gebiet der Lehre und des Lebens, des Glaubens und des Tuns bindend verkündet, so dass sie vor Gott gelten. Beides, nicht wahr? Auf dem Gebiet des Lebens, der Lehre und des Lebens, des Glaubens und des Tuns. Beides umfasst schon vom rabbinischen Sprachgebrauch her die Ausdrücke binden und lösen. Soweit komme ich als Exeget, nicht wahr? Aber Sie werden selber schon spüren, nicht wahr, dass das, was ohne Übertreibung, was Sie aus dem Katechismus wissen oder in einer Dogmatik lesen, ja wirklich nur die konsequente Folgerung daraus ist.
Schließlich wird diese Exegese bestätigt durch dasselbe mit einem anderen Bild, nämlich dem Bild vom Hirten ausdrückende Auftragswort des Auferstandenen, Johannes 21, 15 bis 17. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Kein Orientale kann sich eine Herde vorstellen ohne einen Hirten. Und kein Orientale kann sich auch vorstellen, dass eine Herde weiterlebt ohne einen Hirten. Der Augenblick steht bevor, da der Auferstandene seinen Jüngern nicht mehr erscheinen wird. Der Messias setzt Simon eindeutig zum obersten Hirten ein, also bildlos ausgedrückt zum verantwortlichen Führer des messianischen Heilsvolkes. Natürlich sind die Funktionen hier nicht konkretisiert, nicht kirchenrechtlich festgelegt, nicht wahr? Aber sie sind, ja, Entschuldigung, das tut ja auch ein kluger Gesetzgeber nicht, der ein Werk schafft für lange Zeiten, nicht wahr? Nicht? Denn die konkrete Aufgabe, die wechselt ja auch im Einzelnen. Aber die Sache ist genannt, nicht wahr? Sie ist eben so allumfassend in der Anwendung auf die neue Heilsgemeinschaft und das Heilsorgan der Kirche, eben genauso umfassend wie eben die Verantwortung, die Sorgen des Hirten für seine Herde ist. Aus dem Wechsel von Lämmer und Schafe lässt sich freilich nicht schließen, dass Jesus ausdrücklich den Petrus sowohl zum Hirten der einzelnen Gläubigen als zur übrigen Apostel gemacht habe, da die beiden Ausdrücke dasselbe bedeuten. Beachtlich ist aber die Gegenüberstellung zu den anderen Jüngern mit der Frage: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Die Forderung einer größeren Liebe als der anderen, natürlich im Zusammenhang mit der ja in Anspielung auf die dreimal erfolgte Verleugnung. Die Forderung einer größeren Liebe zielt auf eine den Simon auszeichnende Mission, die ihn über die anderen stellt, nämlich die des Hirten seiner Schafe schlechthin, zu denen auch die Mitapostel gehören, wie der Text nahelegt, als die ersten dieser Schafe, die Simon zu leiden und zu weiden hat. Also, dieses Wort bedeutet, hier ist die Rehabilitierung gewissermaßen des verleugnenden Petrus ausgesprochen, mit der Frage, liebst du mich mehr, und ist, dass die frühere Verheißung, ich werde bauen die Kirche auf dich, bestätigt, nicht wahr, und zugleich jetzt der Auftrag definitiv erteilt. Zum Chef der apostolischen Herde wird er bestellt und darüber hinaus der ganzen Kirche. Simon ist also als Petrus wirklich Vicarius Christi auf Erden. Vertreter des eigentlichen Hirten Christus. Ja, das wollen wir gerne mit unseren protestantischen Mitbrüdern betonen. Wir vergessen das nicht, dass Christus der Herr der Kirche bleibt. Dass er die Kirche baut. Das ist nicht wahr. Er ist nur Vicarius, dieser Petrus, der nicht in eigener Vollmacht handeln darf. Die Schafe bleiben seine Schafe. Die Kirche bleibt seine Kirche. Ich werde meine Kirche bauen. Petri Sonderamt, sein Petrusamt, sein Führungsamt ist reine Gnade, ist Amtsgnade. Ein Charisma ist ein abgeleitetes Mittleramt, ist ermöglicht allein durch das Mittleramt Christi und ist immer an dieses gebunden. Das kommt gerade auch ergreifend zum Ausdruck in dem begrenzten Auftragswort Jesu an Simon, das ich ja schon zitiert habe, Lukas 22, 31 folgender, und mit dem ich schließen darf. Der Christus ist als der getreue Anwalt den satanischen Ankläger beim Vater entgegengetreten und hat Fürsprache eingelegt, speziell für Simon, das verantwortliche Haupt. Simon, Simon, der Satan hat sich euch auserbeten, euch zu sieben, wie man den Weizen sieht. Ich habe aber für dich gebetet, dass deine Glaube, deine Treue nicht wanke.
Du aber stärke, wenn du wieder zurückgefunden hast, deine Brüder.
Anton Vögtle, geboren am 17.12.1910 in Vilsingen, Hohenzollern, als Sohn eines Schmieds, gestorben am 17.03.1996 in Freiburg im Breisgau, war von 1951 bis 1979 Ordinarius für die Exegese des Neuen Testaments an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Nach seinem Studium der Theologie in Freiburg wurde er 1935 zum Dr. Theol promoviert, empfing 1936 die Priesterweihe und war zunächst seelsorgerisch tätig. Mit seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 1949 über die Menschensohn-Thematik, der Menschensohn, Versuch einer Kritik und Deutung, fand er sein Lebensthema. Im Jahr 1951 folgte Vögtle einem Ruf an die Theologische Fakultät der Universität Trier, die er aber noch in demselben Jahr wieder verließ, um eine ordentliche Professur an der Universität Freiburg anzunehmen. Die Festschrift zu seinem 65. Geburtstag trägt dementsprechend den Titel »Jesus und der Menschensohn«. Und auch noch nach seiner Emeritierung im Jahr 1979 veröffentlichte er 1994 die Studie »Die Gretchenfrage des Menschensohnproblems, Bilanz und Perspektive« in der Reihe »Questiones Disputatae«. Zu grundlegenden neutestamentlichen Themen legte Vögtle auch Veröffentlichungen für eine weitere Leserschaft vor. Das thematische Spektrum der Arbeiten Vögtles umfasst die gesamte neutestamentliche Exegese, angefangen von Einleitungsfragen bis hin zur Auslegung des letzten Buches des Neuen Testaments, der Johannesapokalypse. Vögtle gilt als einer der maßgeblichen Wegbereiter für den Durchbruch der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie. Anton Vögtle war im Jahr 1958-59 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität. Einen Ruf an die Universität Bonn lehnte er 1965 ab. 1966 wurde Vögtle zum päpstlichen Hausprälaten, 1967 zum päpstlichen Konsultor, 1973 zum Ehrendomkapitular, 1981 zum Ehrendomherr in Freiburg ernannt. Er war als erster katholischer Exeget sowohl seit 1972 Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften als auch Mitglied der Studiorum Novi Testamenti Societas. Schließlich war Vögtle von 1973 bis 1985 auch Vorsitzender des katholischen Bibelwerks. Sein Heimatort Vilsingen ernannte ihn im Jahr 1973 zum Ehrenbürger. Vögtle war auf Tagungen der Katholischen Akademie über Jahrzehnte hinweg ein häufig geladener Gast und Referent, so dass in der Sammlung der Katholischen Akademie mehrere Originalreden überliefert sind. Im September 2007 publizierte die Universitätsbibliothek Freiburg Vögtles Rede über die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums aus dem Jahr 1971, im Januar 2011 seine Überlegungen über Wesen und Werden der Evangelien aus dem Jahr 1963 und im November 2013 seine Rede »Die Kirche als Intention, Verheißung und Stiftung Jesu«. Mit der im April 2014 veröffentlichten zweiten auf der Tagung am 13. und 14. April 1957 gehaltenen Rede wird ein weiteres frühes Tondokument einer Rede Vögtles vorgelegt.